Stößchen.
Hallo.
Und hallo.
Hallo.
Da sind wir wieder.
Willkommen. Wir haben heute einen neuen Gast.
Hallo, ich bin Christina.
Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Ich freue mich, hier zu sein. Ja, wir freuen uns auch. Wir sind schon ganz aufgeregt.
Ja, ich auch.
Es ist schon lange geplant zwischen uns beiden. Oder zwischen uns dreien. Christina, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
Über mich?
Ja.
Okay.
So.
Was muss ich preisgeben?
Was machst du so? Wer bist du so?
Ja.
Wie kommst du hierher?
Also ich bin, wie gesagt, Christina. Ich habe zwei fantastische Kinder, die mir jeden Tag aufs Neue das Leben erklären. Und durch diese beiden Kinder bin ich hier in die Ergotherapiepraxis gekommen und habe Christine und Antonia kennengelernt und das INPP-Programm. Ja, so bin ich hierher gekommen, genau.
Aber du warst ja nicht gleich bei mir, richtig?
Richtig.
Du warst.
Ich war mit meinem Kleinen schon bei Antonia zur Ergotherapie,
genau.
Und habe dann Christine einfach mal gefragt, wie sieht's aus? Guck mal, ich habe noch einen Großen. Ich tippe auf sensorische Integrationsstörung. Irgendwas haut da nicht hin. Könnte da vielleicht mal gucken, mal eine Diagnostik oder irgendwas machen. Ja, und dann bin ich schon direkt bei dir gelandet. Du sagst, na klar, machen wir. Gucken wir doch mal. Und dann haben wir auch schon direkt geguckt, wie wir mit INPP weiterhelfen können.
Hm, genau.
Das war dann natürlich nicht nur die sensorische Integrationsstörung, sondern
direkt.
Das, oh ja, hat sie gesagt. Oh ja.
Vielleicht kannst du auch noch mal kurz sagen, was du beruflich machst. Das ist ja auch gar nicht so uninteressant.
Na.
Da kommen jetzt nicht viele Muttis drauf. Mein Kind hat bestimmt eine sensorische Integrationsstörung. Das sehe ich sofort.
Ja, ich habe sensorische Integrationsstörung tatsächlich im Pädagogikstudium durchlaufen, mehr oder weniger intensiv. Habe quasi Pädagogik und Soziologie studiert und war dann ein bisschen in der Jugendhilfe tätig, ein bisschen in der Ausbildung von Erziehern. Dann habe ich die Kita-Leitung übernommen einige Jahre lang und bin jetzt in der Frühförderung aktuell seit einigen Jahren und bin da sehr, sehr glücklich.
Und woran hast du das festgemacht, dass dein Großer eine sensorische Integrationsstörung hat?
Ja, das war tatsächlich ein längerer Prozess. Also mir wurde das schon bewusst, als er noch im Krabbel-Babyalter war, Krabbelalter. Da habe ich schon gedacht, Mensch, also so taktil, finde ja einige Sachen so gar nicht cool. Ja, das ging schon los bei Wiese, auf der Wiese krabbeln oder barfuß oder irgendwie sowas. Das war schon alles und
Sand
hoch,
wahrscheinlich.
Sand, ja, das war alles ganz furchtbar. Dann Essen verschmiert im Gesicht oder an der Hand, das ging auch alles nicht. Creme, Eincreme war auch ganz furchtbar, das war ein Drama ohne Ende. Ja, alles, es war alles merkwürdig. Da habe ich schon gedacht,
auch beim Anziehen mit Klamotten und so, war
das
da
ging
auch so?
Tatsächlich alles noch, jedenfalls in dem Alter. Also er wollte lieber was angezogen haben als nackt sein, also so nackig baden gehen oder sowas war Katastrophe im Sommer. Er musste immer irgendwas anziehen. Also ja, es war alles ein bisschen anders, als man sich das so vorgestellt hat mit so einem kleinen Kind. Und dann, ach komm, wir matschen ein bisschen rum, ach komm, baden gehen, ach ziehst du Hose aus, gehst du schnell, nee. Wenn du da keine Badehose oder irgendwas bei hattest, hattest du keine Chance, das Kind ins Wasser zu kriegen.
Ach krass.
Ja, das war schon echt merkwürdig. Ja, das waren dann so die ersten Sachen, wo ich dachte, naja, gucken wir mal, wo die Reise da hingeht. Dann war ganz viel in der Krippe, dass die dann schon gesagt haben, oh, der ist nur am Rennen, ich krieg den gar nicht an den Tisch. Ich dachte, ja, meine Güte, mach die Rasentür auf, lass den raus, lass den laufen.
Wie so ein Hund.
Wenn der Bewegung braucht, dann gibt's ihm den. Warum soll der jetzt an den Tisch, wenn er gerade Bewegungsdrang hat? Ja.
Was na ja, klar, in dem Alter auch, ja.
Ja, ja, ansonsten ja, war das nicht nur SI, ja, das war, sind wir schon im Babyalter. Ja, ganz viel geschrien, wie du auch gesagt hattest bei deiner großen letzten Endes, Schreikind. Ja. Also ganz, ganz viel geschrien, ganz viel geweint. Hatte auch gefühlt überhaupt gar kein Sättigungsgefühl, schon was Milch anging. Also der hat so viel getrunken und getrunken, also war dann auch ein Speikind, weil was so viel war, kam dann alles in Schwallen wieder rausgeschwappt.
Also ganz viele Indizien, die schon darauf hindeuteten, dass da irgendwas nicht ist. Ne?
Mhm. Schlafen schon als Säugling und Baby immer nur 10 bis 15, 20 Minuten. Also der hat nie Mittagsschlaf gemacht wie andere Kinder und andere Eltern, die sich dann mal schnell was zu essen machen konnten oder sich mal schnell duschen konnten oder so. Das war alles gar nicht möglich, weil der nur so kurz geschlafen hat.
Mhm.
Und wenn er wach wurde, hat er sofort losgebrüllt. Da war sofort Alarm. Da war nicht, oh, ich werde jetzt wach und gacke hier mal ein bisschen rum und gucke mir mal mein Zimmer an oder das Bett. Nee, das war wach werden und losbrüllen. kommt sofort, ich bin jetzt wach. Also es war alles immer viel und laut und ja, einschlafen abends eine Katastrophe. Ja, so ein klassischer Reizverarbeiter. Der Tag war toll und jetzt gucken wir mal, wie die Nacht wird. Ach, ich verarbeite das mal alles beim Schlafen und vorm Schlafen. Und also es ging tatsächlich nur mit Hand auflegen, so ein bisschen Druck geben. Und dann ist der auch irgendwann eingeschlafen. Also ich musste echt an diesem Bett sitzen, diese Hand auf den Körper so ein bisschen drücken, dass der ein bisschen Gewicht hat, ein bisschen Druck hat. Ansonsten hat er sich in den Waden gezappelt und das war irre. Ja, von klein an. Zappelig ist er heute noch. Ja, aber das war so, wo ich dachte, nee, da haut was nicht hin. Ringsrum der Familie habe ich immer gesagt, der hat Bauchschmerzen. Der schreit, weil er Bauchschmerzen hat. Weil das war die einzige Erklärung, die sie gelten lassen haben. Wenn ich da irgendwas erzählt habe mit, das sind zu viele Reize, der ist einfach drüber, der kriegt das nicht verarbeitet. Haben die gesagt, sowas gab es früher alles nicht.
Naja, das stimmt.
Ja, das zählte alles nicht. Das waren immer alles, ja, er hat Bauchschmerzen. Genau.
Das war dann auch der Grund, du hast ja dann doch ein paar Jahre gewartet.
Ja, das stimmt. Das hatte sich dann so ein bisschen, als er dann laufen konnte, so ein bisschen mehr oder weniger verwachsen.
Also das erste Lebensjahr, was so ein bisschen...
Genau, das war da, wo man dann zu Hause war und das alles so ein bisschen intensiv viel geschrien hat. Das mit dem Schreien hat er dann irgendwann aufgehört, als er größer war, in die Krippe kam, sprechen konnte und er selber sich mehr seine Bedürfnisse befriedigen konnte, wie er sie brauchte. Ja, dann hörte natürlich. Ja, selbstbestimmt war mehr oder weniger. Ja, also musste die Krippe dran glauben. Oder die Krippenerzieher. Ja, dann ging es dann ein bisschen besser. Ja, das war dann so. Also es war immer so ein bisschen auffällig. Ich dachte, nein, mit dem Barfußlaufen und mit dem Creme und Seife. Und
hattest du da eine Idee, woher das kam? Oder warst du da immer auf der Suche nach Ursachen?
Die Idee hatte ich tatsächlich nicht. Also ich hatte die Idee von der sensorischen Integrationsstörung. Aber das ist ja ein Gebiet, wo man nicht so auf Ursachenforschung so richtig geht. Das ist so ein, okay, da ist eine Wahrnehmungsstörung in dem Bereich.
Ja.
Da kann man mit Druck arbeiten und damit arbeiten und was man nicht alles machen kann in der SI-Therapie. Aber da ist ja nie so eine Ursachenforschung dabei. Wo kommt das jetzt eigentlich her? So, dass mir das komplett fehlte. Ich dachte, okay, gut, man kann ein bisschen mit Druck arbeiten und wir können das machen. Und dann hat er eben den Bedarf danach. Aber so, wieso, weshalb, warum, war mir ganz lange nicht bewusst. Das ist mir tatsächlich erst alles so ein bisschen aufgeploppt, als wir hier die INPP-Therapie mehr oder weniger begonnen haben.
Und hat das was mit dir gemacht? Also also ich kann jetzt nur von mir ausgehen und ich weiß, dass ich immer dachte, okay, das muss daran gelegen haben, weil es ein Kaiserschnitt war. So, und habe dann da so ein bisschen meine Lösung in Anführungsstrichen für, oder meine Erklärung dafür gefunden. Also das war ja, wenn man dann nachher in die Anamnese so reingeht, gibt es ja ganz, ganz viele mögliche Symptome oder mögliche Ursachen. Genau, Ursachen für so eine Reizverarbeitungsstörung oder Schwierigkeit.
Ja, man hat schon überlegt, wo könnte das herkommen. Aber dadurch, dass das auch immer verbreiteter wurde mit dieser Reizüberflutung und das ist alles zu viel Spielzeug, zu viel Medien, zu viel Geräusche. Und das ist die Ursache
für
zu viel Eltern, zu viel Familie, zu viel. ja, hat man das erstmal so hingenommen, ja? Ja, klar, man war dann auch wieder berufstätig und das Vollzeit und das Kind dazu und irgendwie hat er sich ja trotzdem gut entwickelt. Ja? Hat er so seine Kompensationsstrategien irgendwo gefunden und konnte damit umgehen und es war eben einfach ein sehr aktives Kind. Ja, wo man sich immer vor den Erziehern nochmal ein bisschen rechtfertigen musste, warum das Kind so verdammt aktiv ist. Ja, er ist eben so.
Ja, jetzt hatten wir das Stichwort Anamnese schon. Willst du vielleicht nochmal was zur Schwangerschaft erzählen?
Ja, können wir gerne machen. Also ja, die Schwangerschaft, wenn man so von außen mal so grob drauf guckt, hätte ich immer gesagt, die war total entspannt. Ja, so die Standardantwort. Eigentlich war es total entspannt. Die erste Schwangerschaft, es war alles gut. Ich hatte nicht viel mit Übelkeit zu tun. Ich hatte keine großen Rückenschmerzen oder irgendwas. Es gab keine Komplikationen. Es war im Grunde genommen alles total entspannt für die erste Schwangerschaft. Ich bin auch relativ schnell ins Beschäftigungsverbot geschickt worden. Dadurch, dass ich in der stationären Jugendhilfe gearbeitet habe mit Schichtdiensten, hatte ich erst nur die Begleitdienste ohne Nachtdienste. Und irgendwann gab es dann einen Vorfall. Und der war bei dir in der Anamnese noch nicht mit bei. Dann gab es da einen Vorfall mit Jugendhilfe, mit einem eskalierenden Kind, wo ich im Grunde genommen auch alleine im Dienst war und auch schon schwanger.
Welche Woche warst du da?
Das habe ich überlegt, das muss noch relativ frisch gewesen sein. Also es war auf jeden Fall schon über die 9. Woche drüber, lass es 12., 13. Woche gewesen sein. 13., 14. Woche. Irgendwie so in dem Dreh. Also da ist ein Kind vollkommen eskaliert, ist mit Latten auf die anderen Kinder los und dies und das. Und ich hätte eigentlich der Puffer sein müssen, um das Ganze zu deeskalieren. Hatte aber in dem Moment eben dieses Bedürfnis, ich bin jetzt schwanger, ich kann mich hier nicht dazwischen stellen, Freunde. Also bin dann mit den Kindern mehr in die Fluchtposition gegangen. Hab gesagt, los, ihr verlasst jetzt hier das Haus und raus und bin mit denen mit und über den Zaun geklettert, hab denen hochgeholfen und dies und das.
Ach krass.
Und das fiel mir noch so ein.
Mal kurz verdrängt.
Ja, das war, irgendwie ist das Alltag, ja. Ach, was wir da Schönes gemacht haben, ja. Aber das war eben eine Situation in der Schwangerschaft, wo ich im Nachhinein dachte, okay, was hat das mit meinem Hormonhaushalt in dem Moment gemacht? Was ist da alles durcheinander geraten mit meinem Stresspegel? Was hat das eigentlich mit meinem Kind gemacht? Weil man hat ja tatsächlich im Kopf, verdammt, du bist schwanger, du bist jetzt nicht nur für dich zuständig. Ja, du hast jetzt hier die anderen Kinder, du hast dein eigenes Kind und jetzt musst du gucken, wie du aus der Situation irgendwie rauskommst, anstatt da reinzugehen. Ja, das war schon. Und danach wurde ich dann ins Beschäftigungsverbot geschickt. Da haben sie dann erkannt, okay, das funktioniert nicht so gut mit den Schwangeren hier im Dienst.
Ja, klar.
Doofe Idee.
Ja. Krass. Ja. Gott sei Dank ist alles gut gegangen, ja?
Ja.
Das hätte ja... Oh wei. Das wir hatten so ja überlegt im Nachhinein, woran es gelegen haben könnte.
Ja, wir hatten dann den Umzug. Ich bin ja während der Schwangerschaft noch umgezogen.
Das wollte ich gerade sagen. Was hat es denn erzählt?
Genau, ein paar Kartons gepackt und ein Häuschen gekauft, ganz mutig und ganz viel renoviert, ein bisschen mit Lack gemalt und ein bisschen Farbe.
Aber du sagtest damals, da warst du schon im sechsten Monat, ne? Genau, im sechsten Monat. Das ist ja die Zeit der Myelinisierung. Da werden die Nervenfasern mit so einer Myelinschicht umwickelt, also es entsteht dann und die Weiterleitung der Reize verschnellert sich dadurch. Und das ist auch nochmal, wenn da so Störungen sind, dann ist immer so ein Indiz für Stressresilienz und dass man da nochmal hingucken sollte. Also
ja. Also eine ganz entspannte Schwangerschaft.
Aber Hauptthema war ja damals der Geburtsprozess, ne?
Der war auch.
Erzähl mal. Wie
viel Zeit haben wir denn?
Auf alle Zeit der Welt.
Ja, also die Geburt an sich war eine Katastrophe. Ich habe den letzten Podcast von euch gehört und war ja fasziniert von Antonias Geburt, ja, die sich so schön angehört hat,
oder?
Wie es so sein soll. Und ich dachte, ach Gott, sowas gibt's doch. Ich dachte, das steht nur in den Büchern so. Nein. Also sowas bei mir nicht. Meine war mehr so zum Abgewöhnen.
Nein, nicht ganz. Kann man noch ein kleiner.
Ja, ich weiß nicht, was da an mir vorging. Ja, also die Geburt war eine Einleitung, weil die Ärzte entschieden haben, es ist zu lange drüber. Den holen wir jetzt. Also wir leiten das morgens ein. Sie kommen ja pünktlich um 6 oder 5.30 Uhr. Es war eine ganz unmögliche Uhrzeit.
Du warst wie viele Tage drüber?
10. 10?
10 stand hier, ja.
Dann waren
also nach 10 wird doch immer eingeleitet.
Ich wollte es nie hören.
Achso, tut mir leid.
Ich hätte es dir nicht mehr sagen können. 8, 9, 10, irgendwie sowas in der Art. Es fühlte sich für mich noch nicht so drüber an.
Aber ich war ja genau in derselben Situation. Ich war ja auch am 9. Tag irgendwie und war auch so, bei mir sollte auch am nächsten Tag eingeleitet werden. Ich war auch poppesatt. Ich so dachte, nee, der hat noch Zeit, Leute. Der muss noch nicht raus.
Und du hast mir so Sprachnachrichten geschickt.
Oh, ich war so sauer. Dann habe ich ja noch einen Brief geschrieben an mein Kind. Indem ich mich dafür entschuldigt habe, warum er jetzt doch dann trotzdem raus muss, auch wenn wir das beide vielleicht noch nicht als gut empfinden. Und dann ist die Fruchtblase geplatzt. Ein paar Stunden später. Ja.
Hat er Erbarmen gezeigt?
Ja, und ich glaube, ich konnte dann auch so ein bisschen loslassen irgendwie mit dem Frust auch. So, weil es hat mich schon genervt.
Ja, naja, ich habe den Frust mitgenommen in die Geburt.
Ja.
Das ging direkt morgens los. Ich habe mir dann Frühstück mitgenommen, weil ich kann um 5 nicht frühstücken. Habe ich das mitgenommen, dann hieß es schon gleich, nee, essen dürfen Sie hier nichts. Was, wenn Sie brechen müssen? Dann habe ich gesagt, okay, ich darf jetzt nichts essen. Wie soll das denn funktionieren? So ohne Frühstück, ohne allem. Also, wie soll ich das machen? Wo soll ich die Kraft hernehmen? Also wie stellen Sie sich das vor? Nee, das geht nicht. Kriegen ja nichts zu essen. Okay, das war schon das erste Spannende. Dann hieß es so, ja, dann lassen wir Ihnen mal eine Wanne ein. Können Sie sich ein bisschen in der Wanne entspannen? Da habe ich mir gedacht, also so Wassergeburt und sowas ist ja auch gar nicht meins. Und in eine Badewanne legen und entspannen, das ist ja eine super Idee. Brauche ich eigentlich gar nicht. Das machen wir jetzt aber trotzdem mal. Okay, hat sie mir das Wasser eingelassen.
Bist du alleine gewesen?
Nein, mein Mann war mit.
Ach so.
Der war, der war dabei.
Ja.
Aber der durfte nicht mit baden.
Das ist eigentlich erlaubt? Nee, ne?
Das ist so Entspannung.
Oder?
Also ich bin... Schön, die Männer müssten sich in der Situation auch mal entspannen können.
Ja.
Oh. Naja, die gute, sehr sympathische Hebamme hat dann das Wasser eingelassen und war dann weg. Und das Wasser lief und lief. Die hatten mir auch schon den Tropf, also den Venentropf hatte ich alles auch schon dran. Also es lief schon und ich dachte, oh Gott, nicht das jetzt hier gleich. Und es ging auch sofort los. Also ich habe schon gemerkt, okay, da passiert irgendwas, worauf ich noch gar keine so richtige Lust hatte. Und das Wasser lief und sie war weg. Und die Wanne lief über und sie war weg. Und wir haben auf den Fluren keinen gefunden. Wir haben auf der ganzen Etage keinen gefunden. Wir wussten nicht, wie wir dieses Wasser ausstellen sollten.
Ach nein.
Und es lief und es lief und es war kein Hahn oder irgendwas. Dann müsste man irgendwelche Tastenkombinationen drücken und wir haben es partout nicht rausgekriegt, wie dieses Wasser ausging. Und ich dachte, das kann doch ja alles nicht wahr sein.
Oh nein.
Ja. So ging das Ganze schon los. Irgendwann haben wir den Wehen gefunden, das war schon alles übergeschwappt und dann war der Rest erstmal mit Wischen beschäftigt, weil wir mussten das Wasser hier wieder aufwischen.
Aber du ja nicht mit.
Nee, ich nicht.
Ach so, ich war beschäftigt so angehört.
Nee, ich durfte gucken, wie andere wischen, ja. Das okay. War.
Na ja, gut, auch nicht so entspannt.
Aber man stand trotzdem total verloren in diesem Raum, in seinem komischen Hemdchen, total genervt und ja, mit Entspannen hatte das recht wenig zu tun und Vorfreude auch nicht. Das war irgendwie, weiß ich nicht, Katastrophe. Ja, dann durfte ich mich irgendwann in dieses Bett legen, weil wir gesagt haben, okay, baden können wir dann jetzt auch drauf verzichten, brauche ich jetzt auch nicht mehr. Und ja, dann kamen die Wehen immer relativ in kürzeren Abständen, das ging recht schnell. Es ging richtig relativ schnell zur Sache auch. Es waren heftige Wehen und sie sagte immer, ja, ja, wir haben noch Zeit und ging dann wieder weg und war dann nie wieder gesehen. Und also wir waren wirklich immer zu zweit allein.
War das dieselbe Hebamme, die auch die Wanne hat überlaufen?
Ja. Ob die noch arbeitet? Ich habe mich im Nachhinein tatsächlich dort nochmal zum Gespräch gemeldet in der Klinik.
Ach.
Ja. Okay. Weil ich gedacht habe, ich bin schwanger, also als ich mit meinem zweiten Kind schwanger war und ich will sowas nie wieder erleben.
Mhm.
Die hat nachgeschlagen, die Oberärztin, welche Hebamme denn im Dienst war. Ich weiß nicht, ob die dann noch so zufrieden war im Nachgang. Na, jedenfalls war sie dann wieder nie wieder gesehen. Wir waren wieder zu zweit und die Wehen wurden immer schlimmer. Und ich habe gedacht, ich muss sterben. Im Vorfeld hieß es immer wegatmen. Wehen immer wegatmen. Ja, Wehen weggeatmet. Und ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich will eine PDA. Ich will hier irgendwas haben. Ich sterbe. Das funktioniert hier so nicht. Dann haben wir, wie gesagt, wieder ewig keinen gefunden.
Und die eingeleiteten Wehen, die sind ja auch schlimmer, oder? Die tun ja irgendwie auch mehr weh.
Hattest du Wehenpausen, richtig?
Es waren zwischendurch immer mal so kurze Pausen da, ja.
Hm.
Wo man mal kurz atmen konnte.
Ja, das ist ja auch häufig so, dass dann bei Einleitung gerade. Hm. Aber das wollte ich auch noch kurz fragen. Hattest du keine andere Einleitung vorher? Also wurde direkt mit, was ist denn das? Oxytocin ist nicht, ne?
Ich kann es dir nicht mal sagen, es waren Wehentropfen.
Direkt mit Tropfen. Hm. Häufig wird ja mit Cocktail oder mit irgendwie Gelen oder so.
Hm.
Okay.
Nein, die haben gesagt, wir machen ja gleich
früher
feuerfrei.
Noch anders.
Hm, anscheinend.
Damals.
Okay.
Der Große ist jetzt 12. Der wohnt noch zu Hause.
Oh je. Okay.
Ja. Jetzt haben wir mein Mann dann irgendwann jemanden gefunden, hat gesagt, hier, meine Frau hätte gerne eine PDA, die hätte gerne Schmerzmittel oder irgendwas. Ja, die sagt dann, ja, das hat ja noch ein bisschen Zeit und ich komme gleich mal gucken, wie weit der Muttermund ist und dann gucken wir mal. Und irgendwann kam dann auch jemand, hat geguckt, hat gesagt, oh
schön,
zu spät. Für eine PDA war es leider zu spät, wir waren schon zu weit. Sag, oh, prima. Ja, von daher lief das munter so weiter. Dann hat sie auch nicht mehr länger warten wollen, dass die Fruchtblase platzt, weil die war ja immer noch geschlossen und die hat sie dann auch mit der Hand oder mit irgendwas aufgemacht, geöffnet, ich weiß nicht wie. Das tat auch nochmal furchtbar weh. Ich weiß nicht, was sie getan hat. Auf jeden Fall war die Fruchtblase dann geöffnet, weil sie gesagt hat, wir müssen jetzt mal ein bisschen in die Gänge kommen. Der Muttermund ist schon so weit und wir müssen jetzt. Und
darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Sie haben eingeleitet und weißt du noch, wann deine erste, wann deine Wehen, also um wie viel Uhr oder wie lange letzten Endes die Geburtsdauer war?
Das kann ich tatsächlich nicht genau sagen. Ich weiß, dass gegen 15 Uhr letzten Endes da war.
Mhm.
Also das zog sich quasi um 6 da mit Aufnahme und allem, dass uns um 7 den Wehentropf angelegt haben.
Und dann haben sie, also um 15 Uhr kam.
War er dann da, aber dieser Prozess, bis er dann da war, von diesen heftigen Wehen, das waren nochmal einige Stunden. Also die Hebamme hatte sich zwischendurch aus dem Dienst verabschiedet und war aber fest der Meinung, dass wir bis Mittag durch sein würden. Weil ich am Vormittag ja schon so weit war, dass sie die Fruchtblase eröffnen musste. Aber der letzte Rest hat sich so lange gezogen.
Aber die erste Geburt sind ja, also man sagt ja 12 bis 14 Stunden ist normal. Also ja. Lass mich jetzt nicht ganz so gut in Mathe sein, aber 15 minus 7 sind 8.
Ja, das war länger, als sie gedacht hatte, auf jeden Fall. Also dadurch, dass die Wehen ja relativ schnell dann da waren und auch, wie gesagt, die PDA dann schon zu spät war, weil wir schon zu weit waren, vom Muttermund her und allem, da war es noch Vormittag, ja, da waren wir vielleicht bei 9, 10, 11 Uhr maximal, wo sie dann dachte, bis zum Mittag sind wir hier durch. Mhm. Ich dachte, okay, so von der Intensität her. Aber dann ging das eben doch nicht so schnell vorwärts. Dann steckte er da irgendwo fest und es ging nicht vorwärts. Und dann kam auch keiner so richtig dazu. Einem wurde ja gesagt, Wehen wegatmen. Das hat man dann auch ganz brav gemacht. Aber es hat keiner mehr gesagt, so und jetzt aber nicht mehr wegatmen. Jetzt einfach mal pressen oder irgendwas. Also da waren so Momente, so Kommunikationsprobleme ganz, ganz große, wo keiner mehr mit einem geredet hat so richtig und keiner mehr.
Hattest du schon das Bedürfnis zu pressen?
Ja.
Zu dem Zeitpunkt?
Ja. Okay. Ich würde sagen, ja.
Okay.
Ich habe nur gedacht, raus.
Ja.
Ich denke, das wäre der Moment gewesen. Ja. Aber dass das keiner mit einem geredet hat, wegatmen, wegatmen, okay, alles klar. Warum pressen Sie denn nicht? Na, hallo, redet doch mit mir. Ja, dann hieß es, ich presse in die falsche Richtung. Und ich dachte, hey, wie kann man denn in eine falsche Richtung pressen?
Nach oben ziehen.
Ich war auch irritiert, weil man hat ja den Drang. Es ist ja ein natürlicher Drang.
Ja. Ja. Und der Körper macht es ja auch eigentlich von alleine, wenn wir ehrlich sind. Also eigentlich kannst du es ja irgendwann gar nicht mehr aufhalten.
Nein. Irgendwann kannst du dich da nicht gegenwehren, aber dann war es die falsche Richtung. Dann steckte er fest. Dann hatten sie schon die Saugglocke liegen und die Zange liegen und wir müssen den jetzt holen. Und ja, letzten Endes hatte ich dann irgendwann dieses Kind auf dem Arm, habe mich einen Tag später gewundert, warum ich so viele blaue Flecke auf meinem Bauch habe, bis mein Mann mir sagte, da kannst du dich nicht mehr dran erinnern, die haben auf dir gesessen und das rausgedrückt. Also sie haben quasi mein Kind aus mir rausgedrückt oder rausgeprügelt, wie ich es liebevoll im Nachgang genannt habe und ich kann mich da tatsächlich auch nicht mehr dran erinnern.
Richtiges traumatisches Erlebnis, ja.
Also ich muss mich so verabschiedet haben in dem Moment, emotional und alles, dass ich mich nicht mehr dran erinnern konnte. Ich habe mich nur gewundert, warum habe ich denn so blaue Flecken auf dem Bauch? Ist das normal nach so einem Schwangerschaftsbauch? Ich meine, kann ja sein, ja, dass die Haut da irgendwelche Probleme hat. Aber er sagte dann nie, die haben den aus dir rausgedrückt. Die haben auf dir drauf gesessen und dieses Kind aus dir rausgedrückt.
Das nennt man Kristellern.
Ja. Mhm. Kannte ich noch nicht.
Ist auch nicht, glaube ich, das
mehr oder weniger
Mittel der
schon
Wahl.
Abgeschafft fast, ja.
Ja, ich weiß.
Also doch nicht mehr so gängig.
Lange her.
Damals.
Aber es machen schon auch immer noch Leute, ne? Aber eigentlich, ist jetzt nicht so ganz so doll angesehen.
Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich muss mich wirklich komplett ausgeklinkt haben. Ich weiß noch, dass ich dann zum Schluss, als ich mein Kind dann hatte, da war ich auch wieder da. Da haben sie mich noch genäht. Also es war gerissen, es war geschnitten, es war blutig ohne Ende. Ich konnte auch noch nicht aufstehen, weil ich viel zu duselig war. Ich habe dann noch einen Tropf gekriegt, ganz lange, um da wieder die Flüssigkeit ein bisschen reinzukriegen. Ja, und dann war er da. Ganz einfach. Ganz einfach und entspannt.
Ja, oh, wow.
Und da ging es theoretisch dann auch schon weiter. Also er hat dann auch, ja, man ist ja dann 2-3 Tage erstmal noch stationär. Und er hat eigentlich auch da nur geweint und gebrüllt. Und die Schwestern wussten da schon nicht, wie sie sich helfen sollen. Die haben gepuckt, sie haben gemacht und getan. Sie haben Nuckel versucht und das versucht und jenes und zufüttern, weil das mit der Milchproduktion ja auch noch ein paar Minütchen dauert, bis das da alles funktioniert. Und es hat nichts geholfen. Ich weiß, also mein Kind habe ich immer erkannt, weil es weinte und es schrie. Ja, im Nachgang hat mir eine ganz, ganz, ganz tolle Hebamme gesagt, naja, der hatte wahrscheinlich einfach Kopfschmerzen. Wenn er so auf ihm rumgedrückt wurde, die hätten ihm vielleicht einfach mal eine Ibuprofen oder Paracetamol oder irgendwas geben sollen, damit es auch ihm wieder gut geht. Dann hätte er vielleicht auch mal aufgehört zu schreien. Aber okay.
Na, du hattest ja dann auch erzählt, dass er dieses KISS-Syndrom hat.
Genau.
Ne? Genau, diese
kopfgelenksinduzierte Symmetriestörung.
Ja. Na, was sehr häufig bei dieser, also auch Sauglocke oder, ne? Also
alles, was irgendwie das Kind an dem Kopf rausmanövriert. Oder eben von, also alles, was mit Druck letzten Endes über die Geburt passiert von außen.
Ja, die haben wir mitgenommen.
Ja.
Die haben wir auch lösen lassen. Mhm. Waren auch vielen bei Osteopathen.
Wann habt ihr das erste Mal gemacht?
Oha.
Du hattest mir Säuglingsalter, das war die Info, die ich bekommen habe.
Die stimmt.
Okay.
Also er war noch relativ klein. Wir waren dann hier auch in Magdeburg. Das war gar kein weiter Weg. Ja. Wird er gewesen sein? Lass ihn 2-3 Monate. gewesen sein.
Hast du denn mitbekommen, also hatte er so typische KISS-Symptome? Das ist ja so dieses nur auf einer Seite trinken, bevorzugte Seitlage oder solche Geschichten. Hattest du da schon was erahnt? Also, ja, oder gesehen?
Streckung nach hinten, ganz tolle.
So ein Flitzebogen sehen die dann auch aus?
Ich hatte es bemerkt, weil er immer nur auf der einen Seite gelegen hat. Also es war wirklich der Kopf immer nur zu einer Seite gerichtet. Letzten Endes würde das wahrscheinlich auch erklären, warum das mit dem Trinken an der Brust alles nicht geklappt hat, mit dem Stillen nicht geklappt hat. Das hat leider gar nicht dann funktioniert, aber jetzt im Nachgang wissen wir, na klar, wird daran mitgelegen.
Ja, ja, klar.
Ja, sagt einem auch in dem Moment keiner. Ja, aber nach der Blockadenlösung ging es dann auf jeden Fall um einiges besser. Mhm. Jedenfalls was das Liegen angeht, da wurde er wieder ein bisschen symmetrischer.
Mhm. Naja, das Problem ist ja, glaube ich, das Problem ist ja, dass mit jedem Wachstumsschub sich das ganze System wieder in diese Ausgangsposition zurückentwickelt, ne? Also, ja. Das ist ja das auch, was wir jetzt die ganzen letzten Monate festgestellt haben, dass immer mal wieder, gerade so, wenn ihr zum Retest kamt, dann, dass da immer wieder die Blockade dann nach dem Wachstumsschub irgendwie wieder drin war und gelöst werden musste. Und dann war dann auch wieder ganz viel an Entwicklung da.
Ja, ja, das war nicht die letzte Blockade, das stimmt.
Mhm.
Das machen wir noch regelmäßig. Mhm. Ja, gibt da schöne Adressen.
Okay, bei Nachfrage dann verweise ich an dich.
So eine Kopffehlstellung jetzt immer noch, hat er aber nicht so krass, oder? Sieht man ihm das an, auch im Hinterkopf, dass
Nein,
er irgendwie asymmetrisch ist oder so?
Nicht. Der hat einen total toll geformten Kopf.
Schön.
Ja, für Kurzhaarfrisuren ist das wichtig.
Optimal. Ja, das stimmt. Ja, das ist ja bei KISS-Kindern auch häufig so, dass sie dann so einen ganz schiefen oder abgeflachten Hinterkopf auch haben. Oder so einseitig.
Ich denke mal, dadurch, dass wir das relativ schnell gemacht haben oder machen lassen haben, dieses Lösen der Blockade, hat sich das auch relativ gut wieder verwachsen.
Mhm. Wie war denn die weitere motorische Entwicklung? Also gab es denn da noch so Auffälligkeiten, zum Beispiel ein sehr aufgewecktes Kind oder eher, du sagtest hippelig, also motorisch eher unruhig. Hat er denn so Meilensteine, Entwicklungsschritte recht schnell vollzogen oder hat er da mal ein bisschen Unterstützung gebraucht? Hat er das Krabbeln ausgekostet? Ist er gerobbt? Gab es da irgendwelche Unterschiede? Oder jetzt sagen würdest, ja, es war schon auffällig im Vergleich zu anderen Kindern, war er da irgendwie schneller oder, also ich kenne es jetzt von meiner Großen, die hatte immer das Gefühl, sie hat einen Meilenstein erreicht und dann musste das gleich der nächste wieder sein. Und dann war die richtig knaggelig und unruhig und motzig, bis dann der nächste Meilenstein erreicht. Und auch wie bei dir oder bei deinem Großen, sobald sie laufen konnte und selbstbestimmt die Welt erkunden konnte, war gut. Das war, und dann hörte mich das auch mit diesem, nicht gänzlich, aber es wurde schon ein bisschen, man konnte besser das Ganze handeln, sagen wir es mal so. Gab es da irgendwelche Auffälligkeiten?
Ja, jein. Also ich habe immer so gedacht, okay, er hat jetzt alle Entwicklungsschritte mitgenommen. Das war mir immer so wichtig. Ja, vom klassischen Bauchlager hat er dann irgendwann mal gemacht. Er war anfangs immer ein bisschen fauler, aber durch dieses viele Essen, dieses war er auch echt stämmig. Also er war schon ein kleiner Mopsi, hatte dann auch mal ordentlich Gewicht mit dabei und war dadurch auch ein bisschen träger, als er noch so moppelig war. So dieses in Bauchlage, sich hochstemmen und alles. Und man sagt, okay, kann ich machen, muss ich jetzt aber nicht unbedingt. Will aber eigentlich dann doch schon vorwärts kommen und da hinten irgendwie ran. Also es war immer so ein Zwiespalt bei ihm, glaube ich, so im Gefühl von, wenn ich da hinten hin will, was ich eigentlich will, muss ich jetzt aber auch was machen. Verdammt, wie komme ich da jetzt irgendwie noch mal rum? Also er hat alle Entwicklungsschritte gemacht, vom Robben übers Krabbeln, über Sitzen, Aufstehen, Loslaufen. Wobei das Robben war relativ kurz gefasst. Also es war dann schon relativ schnell lieber im Krabbeln. Und als er dann merkte, okay, mit dem Krabbeln komme ich recht schnell vor, weil er war so ein Schnellkrabbler. So bloß nicht auf die Bremse treten, lieber stolpern und auf die Nase fallen, irgendwie mit Überschlag. Hauptsache schnell. Ja, und dann auch relativ, ja, ich glaube, das war alles im Rahmen. Also Laufen war dann auch so mit 12, 13 Monaten. Also alles völlig nach Buch.
Schnell ist immer so ein Hinweis auf Gleichgewichtswahrnehmung. Das ist immer so ein Zeichen, so ein Indiz für eine gestörte Gleichgewichtswahrnehmung. Weil und dann das Gleichgewicht halten ist immer
damit
schwierig.
Auch TLR dann, oder?
Genau. Also allein schon der Hinweis, dass er nicht so gerne in Bauchlage lag und lieber in Rückenlage, da sich eins gemurkelt hat. Mhm. Oder halt auch wieder schnell vorwärts kommen, ne? Also schnell die Beinchen unter den Bauch ziehen, also schnell wieder auch, also so eine gebeugte Haltung. Mhm. Also spricht sehr viel für den TLR, den tonischen Labyrinth-Reflex. Mhm. Ja. Vorwärts.
Auf jeden Fall. Mhm. Das war ja nachher im Kindergarten auch so, dass er da immer derjenige war, der mit dem Auto immer im Kreis gefahren ist. Also der hat sich gedreht wie so ein Rumkreisel mit seinem Matchbox-Auto. Ja. Also diese kräftigen Reize und alles muss schnell sein und alles muss kräftig sein und alles muss... Oh,
ja.
Ah. Ja,
ganz viel Input.
Wehe, ihr setzt mich an den Tisch und soll irgendwas schneiden oder basteln. Nee, ich drehe mich hier mit meinem Auto im Kreis und das mache ich 3 Jahre lang. Weil ich das toll finde.
Hättest du da schon die Windmühle gekannt?
So, jetzt fahren wir noch die Arme aus und dann haben wir es. Die macht er quasi schon, seit er sich drehen kann.
Ja.
Was würdest du da so sagen? Was war denn so der, insgesamt, auch wenn du jetzt die kompletten 12 Jahre betrachtest von ihm, was war so der höchste Leidensdruck für dich und für ihn?
Der größte Leidensdruck war nachher letzten Endes schon in der Grundschulzeit, als ich dann wirklich gesagt habe, wir müssen jetzt hier nochmal was machen. Wir müssen das jetzt doch nochmal anfassen. Weil er echt an sich gezweifelt hat und gedacht hat, er ist irgendwie komisch, er ist irgendwie anders, weil ihm ständig alles runterfällt. Er hat echt gedacht, er hat das Pech gepachtet, er ist ein totaler Pechvogel, weil ihm ständig die Becher runtergefallen sind oder die Flasche ist umgekippt. Also es ist so dieser, also das war immer so, wo er dann irgendwann gesagt hat, ich bin anders, ich bin komisch und ich kann das nicht. Und es gibt ja auch heutzutage von Erwachsenen immer noch welche, die dann schimpfen und meckern, weil da was umgefallen ist. Ja? Es ist nicht so schlimm passiert, hol den Lappen, mach weg. Boah, was hast denn du da schon wieder gemacht? Kannst du nicht aufpassen? Mhm. Und er konnte ihm nicht aufpassen, er konnte ihm einfach nichts dafür. Mhm. Er konnte aufpassen, wie er wollte, trotzdem ist irgendwie was umgekippt oder irgendwo drüber gestolpert oder...
Ja, ich weiß noch, als er das erste Mal dann mit war, nach der Testung und zur ersten Übungsvergabe, da war das so eine Zielformulierung, ne? Mhm. Warum er denn, was ihn so motivieren würde, warum er dann das machen wollen würde. Und da meinte er auch so, naja, das Wichtigste ist, dass ich nicht mehr so tollpatschig bin.
Ja. Doch, da hat er am meisten drunter gelitten. Ich glaube, der Rest war für ihn okay. Ja, hochschaukeln ist cool, schnell rennen ist cool.
Ja, natürlich.
Ich bin immer der Schnellste. Ja. Also, das war alles in Ordnung, aber so dieses tollpatschige, ja.
Kann ich mich total gut mit identifizieren.
Ja, wenn alle immer nur sagen, pass doch mal auf, was du machst.
Ja.
Und dir irgendwie die Schuld geben, so nach dem Motto, warum hast du denn nicht hingeguckt? Und er immer die Schuld bei sich sucht. Ja, ist ja Quatsch.
Ja.
Macht ja keiner mit Absicht, seinen guten Kakao da oben zu kippen.
Das stimmt.
Ja.
Na, wenn er so hippelig war, dann wahrscheinlich auch unkonzentriert und ablenkbar leicht.
Ja.
Ne? Und hat sich das dann auch gleich in der Grundschule im Unterricht gezeigt oder gab es da erstmal, konnte er das gut kompensieren?
Das ist eine wirklich gute Frage. Ich würde jetzt gerne mal die Lehrerin dazu holen. Ja, dadurch, dass die ersten Klassen ja eh total unruhig und hibbelig sind, ja, da ist er ja nicht der Einzige, der da irgendwie aus dem Rahmen fällt, sondern die hatten prinzipiell echt ein großes Problem, wenn die aus dem Kindergarten kommen, die ersten Klassen erstmal zur Ruhe zu kriegen und denen erstmal überhaupt so ein bisschen Struktur dabei zu bringen, mehr oder weniger. Von daher ist er da noch nicht so aus dem Raster gefallen und aufgefallen. Dann kam Corona.
Ach ja, stimmt.
In der ersten Klasse und wir waren zu Hause mit den Kindern. Ja, da hatten wir Gott sei Dank das große, große Glück, dass er seine Aufgaben echt gut alleine gemeistert hat. Das war ganz viel Plusrechnen, Buchstaben schreiben, Lesen üben. Das fiel ihm zu Hause total leicht. Aber er konnte da weniger Lautstärke, weniger Reize, weniger Druck. Und er konnte sich da seine Sitzposition aussuchen. Er konnte das, wenn er wollte, am Couch machen, auf der Couch oder wo immer er sich gerade damit hinsetzen wollte. Das war alles völlig okay. Das ist in der Schule, da auf der Bank, gerade sitzen, Hände auf den Tisch, rechts und links. Also die Lehrerin war da auch etwas spezieller noch.
Arbeitsposition.
Ja, die hatte da ihre Vorstellung, wie Kinder am Tisch zu sitzen haben und wie das auszusehen hat. Ja, das war dann die Schwierigkeit, als Corona dann vorbei war. Also da ploppte das dann tatsächlich noch mal ein bisschen mehr auf. Unruhig, unkonzentriert, kann Fokus nicht halten. Jeder bunte Schmetterling war willkommen. Oh, guck mal da. Oh, was macht denn der hinter mir? Oh, was macht denn der neben mir? Oh, wie schön ist die Welt.
Ja,
ja, das war es dann schon ein bisschen aufgeploppt, ja.
Also genau, ihr seid auch nämlich auch dann mit dem Thema, also dieses hibbelig, motorisch unruhig, Unkonzentration und Feinmotorik, das waren so die großen Themen, zu mir gekommen in dieses IMPP-Programm. Und vielleicht nochmal ganz kurz, IMPP ist ein neuromotorisches Trainingsprogramm. Und da geht es darum, über eine Testung und über eine Anamnese, wo wir Gleichgewicht und Feinmotorik und Grobmotorik und Augenfolgebewegung und alle frühkindlichen Reflexe einmal durchtesten, kam dann auch raus, dass ganz weit oben der ATNR stand, der asymmetrisch-tonische Nackenreflex. Muss auch mal dazu sagen, dass auch eine gekreuzte Dominanz da war, also keine dominante Hand, kein dominanter Fuß und eine Linksohrigkeit. Da war
alles durcheinander, was durcheinander geraten kann.
Genau, vestibulär, also Gleichgewichtswahrnehmung auch, Tiefensensibilität, also dieser Stellungssinn der Gliedmaßen, das war ganz auffällig, dass er das nicht so, also in sich hineinspüren konnte, da keinen Fokus hatte.
Mhm. Wo befindet sich mein Körper gerade?
Genau.
Und genau, wo ist gerade mein rechter Arm, mein linkes Bein?
Das war, ja, was natürlich dann auch so diese Tollpatschigkeit erklärt, ne? Wenn ich nicht weiß, wo ich bin im Raum. Mhm. Natürlich stolper ich überall rüber, wenn ich denke, ah, der Tisch ist gar nicht so weit entfernt oder sehr weit entfernt und boller dann dagegen.
Mhm. Und auch ja die Raumlagewahrnehmung, die dann dazu kommt, wenn die schwierig ist und Distanzen nicht so gut eingeschätzt werden können.
Ja.
Dann haue ich das natürlich alles um. Oder laufe irgendwo gegen oder stolper irgendwo drüber. Das ist ganz klar. Ich kenne mich total gut damit aus. Das ist mein Leben. Genau. Hier auch steht so ständig blaue Flecke.
Oh, ohne Kristallern.
Ja, ohne Kristallern. Gott sei Dank auch nur an mein Bein.
Ja, genau. Und dann kam dann halt raus, dass der Moro also immer noch sehr präsent ist, was natürlich diese Stimulusgebundenheit, dieses, oh, ein Schmetterling und ich muss jetzt zum Fenster laufen und kann jetzt definitiv hier nicht sitzen bleiben. Da einfach auch erklärte, ne?
Und ein Stück weit auch diese Frustration und dieses emotionale Ding, auch ich bin nicht gut genug, ich bin irgendwie dieses schnelle Frustriertsein und schnell irgendwie emotional einfach an die Grenzen kommen, plus die ganze Stressresilienz, die nicht so super gut war. Wie es jetzt klang, ohne das zu werden.
Nicht ideal.
Genau. Ja. Nicht altersadäquat, wie wir es in einem Bericht schreiben würden.
Ja, und je mehr die Grundschule eben fortschritt, desto mehr stiegen ja die Ansprüche und er merkte, so richtig kann er da nicht mehr so hinterher. Ja?
Ja.
Und meine, kognitiv war das alles kein Problem, er hat das alles irgendwie noch aufgefächert, aber er hat eben gemerkt, irgendwie kann hier nicht sitzen bleiben. Ja. Geht das? Das geht nicht. Ja? Ich habe irgendwann Nachrichten gekriegt oder E-Mails von der Lehrerin, dass er im Unterricht aufsteht und nach vorne geht.
Oh Gott.
Er hat immer einen Grund gefunden, er wollte den anderen helfen. Also kreativ auch war er schon immer.
Und für den Moro spricht, dieses sehr zugewandte, sehr hilfsbereit. Also Moros sind auch sehr, sehr empathisch, weil die auch so fein
sind. Ja, das macht er heute noch in der Sekundarschule.
Auch weil er so hilfsbereit ist? Oder?
Ja, er will auch den anderen helfen. Die hatten eine Frage.
Ach so.
Sehr schön. Ja, und wenn die ignoriert werden vom Lehrer, dann muss er das machen.
Richtig.
Er ist halt super aufmerksam.
Mhm.
Gar nicht aufmerksam, sondern einfach hyper aufmerksam.
Auf jeden Fall.
So falsch interpretiert.
Ganz süß.
Mhm. Genau. Und dann haben wir die Testung ja gemacht und festgestellt, diese drei sehr großen Reflexe sind da immer noch sehr präsent. Und dieses Übungsprogramm, vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, da wird geschaut, wo im Nervensystem, in der Nervensystementwicklung sich so kleine, ich sag jetzt mal, Lücken aufgetan haben, also über Anamnese und diese Testung, wie gesagt. Und dann gibt es ein individuelles Programm mit Übungen, die die Kinder und die Eltern dann mit nach Hause bekommen. Und dann, läuft das so circa anderthalb Jahre.
Im Idealfall.
Im Idealfall. Manchmal auch ein bisschen circa. Länger. Ja.
Ja, gut.
Aber
war ja auch der erste richtige Durchlauf.
Ich wollte gerade sagen, also dein Großer war ja auch der erste, den ich befundet habe und getestet habe unter anderem und den ich auch jedes Mal vorstelle, wenn ich zu Supervision gehe.
Ja, hat doch immer wieder was zum Vorstellen.
Als Paradebeispiel. Ja. Parade. Letztes Mal war es sehr interessant. War sehr schön. Erzähle doch mal, was so deine Erfahrungen sind.
In dem Programm, also so.
Ja, genau.
Wir haben also quasi gestartet und dann gucken wir mal, was passiert.
Auch so seine Entwicklung.
Ja. Hast du das noch so auf dem Schirm oder soll ich
Naja, so stückweise. Also ich glaube, die Meilensteine habe ich noch auf dem Schirm. Den Rest habe ich verdrängt. Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Reise gewesen. Und
ach so, vielleicht erzähle ich nochmal ganz kurz, wie ich deinen Großen kennengelernt habe. Und zwar hatte ich ihn ja ganz anders wahrgenommen, als du ihn beschrieben hattest. Er war ja super angepasst, super zurückhaltend, eher schüchtern. Und konnte gar nicht glauben, was du mir da erzählst. Das stimmt doch alles gar nicht.
Stimmt nicht.
Jedenfalls beim ersten Mal. Mhm. Als er dann das zweite Mal da war, dann habe ich ihn kennengelernt.
Ja, er weiß, wie man sich benimmt, wenn man woanders ist. Ja. Gott sei Dank ist viel wert. Ja.
Hast du alles richtig gemacht? Ja, erzähl doch mal die Meilensteine von eurem Neuromotorikprogramm.
Ja. Ja, wir haben erstmal ganz entspannt gestartet, weil ich dachte, naja, dann los geht's.
So schlimm kann es nicht werden.
So schlimm kann nur besser werden. Genau, das hilft uns jetzt. Wir fangen jetzt an. Er war total motiviert, ich war motiviert. Los, lass uns starten. So schlimm wird es schon nicht werden. Wir hatten so ein paar Infos im Vorfeld bekommen, was so passieren könnte, was das alles mit so einem macht. Dann wurde uns noch was über Spiegelneuronen erzählt und dass, wenn man selber so ein bisschen Probleme hat mit frequentischen Reflexen, dass man ein bisschen aufpassen muss. Also, aha, sehr interessant.
Mich betrifft das bestimmt nicht.
Nein, der Kindsvater hat sich direkt ausgeklinkt. Oh, ich gucke lieber nicht zu, mach das mal zu zweit. Ja, okay. Gesagt, getan, wir haben gestartet. Und ich glaube, am Anfang war es ja noch ganz entspannt durch diese Bodymap. Mhm. Das fand er ja super, so diese Wahrnehmungsgeschichte. Ich lerne meinen Körper kennen und spüren und einfach nur abends mal immer wieder diese Bodymap. Das hat er sich auch eingefordert. Mama, jetzt los, komm, wir müssen nochmal und da nochmal, komm mal nochmal. Mhm. Also das fand er ja total super. Das war so das Erste, was ihn nochmal richtig motiviert hat, das Programm zu machen, weil er das so schön fand.
Das Erste, was intrauterin sich entwickelt, ist ja die Wahrnehmung, ja, taktile, propriozeptive Wahrnehmung.
Mhm. Ja. Und die Bodymap, kurz zur Erklärung, ist ja so eine Massagetechnik, die einmal den ganzen Körper umrundet, sozusagen vom Kopf angefangen und dann geht es über die ganzen, streift man einmal die ganzen Gliedmaßen ab mit relativ viel Druck. Mhm. Für alle, die jetzt zuhören und nicht wissen, was eine Bodymap ist. Das ist total angenehm. Für Erwachsene, ja, genauso wie für Kinder.
Ja. Das Besondere an der Bodymap ist ja, also es gibt ja viele Varianten, ne? Du kannst ja auch, es gibt ja so Spiele wie Pizza belegen oder Kuchen backen, Teig ausrollen und dann auch alles über so Körpergeschichten oder am Rücken, ne? Also solche Sachen. Bei der Bodymap ist es so, dass die entwicklungsbezogen ist, also wirklich von wie das Nervensystem intrauterin entsteht, also von oben nach unten und von innen nach außen. Das ist dem Ganzen nachempfunden. Und wenn man das macht, wenn man das Kind so abstreicht, wie du gerade gesagt hast, dann wird das mit dem Nervensystem ein Reiz gegeben oder also von wegen, hey, erinnerst du dich? Weißt du noch damals? Und es gibt ganz viel Sicherheit und ganz viel Urvertrauen. Und deshalb geben wir die gerne am Anfang mit, weil das so runterreguliert und auch das parasympathische Nervensystem noch da bedient.
Ja.
Ja, ja, übrigens diese Bodymap haben wir im Laufe des Programms mehrfach wieder eingebaut. Immer wenn wir gemerkt haben, irgendwie flutscht er hier weg und ist irgendwie in eine Spur zu drüber, weil irgendeine Übung so aktiviert hat, dass er sich nicht mehr findet so richtig und nicht mehr so richtig runterkommt, haben wir immer nochmal die Bodymap ergänzt. Christine, Notfallanruf. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ja, mach doch nochmal die Bodymap. Ja, das mache ich mal.
Also meistens hat es ja gut funktioniert. Ja, das war auf jeden Fall. Notfallprogramm war immer das erstmal.
Ja. Irgendwann wusste ich selber, Christine, ich mach nochmal die Bodymap. Ja. Ja, also ich kann es jetzt nicht mehr ganz genau zuordnen, von ganz vorne bis nach ganz hinten. Ich weiß, dass wir ganz viele Auf- und Abs hatten. Wir hatten zwischendurch tatsächlich ein Kind, was total in sich gekehrt war. Ich glaube, nee, nochmal zurück. Ich glaube, es fing aber an mit Frustrationstoleranzschwierigkeiten. Mit alles war doof, es war völlig egal, was wir gemacht haben. Frustrationstoleranz war eine absolute Katastrophe, die war im Tiefpunkt. Er hatte schon natürlich von vornherein schon immer mal so ein bisschen damit zu tun, aber das war echt ein Höhepunkt. Da konnte man sagen, was man wollte, in einem Ton, wie man wollte. Es war alles falsch. Was jeder gesagt hat, war falsch. Was wir gesagt haben, war falsch. Wie die Sonne schien, war falsch. Wenn es geregnet hat, war es falsch. Also da war kein Raum für Frust oder irgendwas.
Aber das hat er ja damals nicht wütend geäußert, ne? Sondern zwar hat er nicht so Richtung so depressive Verstimmung.
Das kam dann auch noch.
Das kam erst mit dazu.
Genau. Mhm. Wir waren erst bei dieser Frustration. Dann hatten wir ja mittlerweile noch den Kleinen auf die Welt gebracht. und der dann mitspielen durfte. Der war dann quasi Auslöser für alles.
Stimmt.
Ja, die haben sich dann gegenseitig so ein bisschen echt in Rage gebracht. Das war zu Hause echt teilweise nicht auszuhalten, aber wir wussten, es ist nur eine Phase. Es ist nur eine Phase. Christine hat gesagt, die ersten 2 Wochen. Und dann wird es besser. Mach die Übung weiter.
Ich grätsch mal kurz rein. Also diese Übungen, die es dann immer gibt bei so einer Retest oder Folgetestung, muss man sich so vorstellen, um funktionsfähig zu sein. Braucht das Nervensystem Kompensationsstrategien? Das kann man sich vorstellen wie so ein Gerüst, was drumherum gebaut ist, so eine Art Sicherheitsgerüst, damit das stabil ist und auch funktioniert ist. Und mit jeder Übung nehmen wir das Gerüst erstmal weg, um die Fundamentsteine wieder neu zu sortieren. Wenn ihr jetzt an ein Haus denkt, ne? Also unten ist das Fundament, da oben ist das Häuschen und das Gerüst ist drumherum. Und dann sind das die 2 Wochen quasi, die es braucht, damit sich das System wieder neu organisiert.
Und die 2 Wochen aber immer nach jeder neuen Übungsvergabe, ne?
Genau, ja. Also so ungefähr. Manchmal,
mehr oder weniger, okay.
Manchmal dauert es nicht ganz so lange. Manchmal dauert es auch ein bisschen länger, aber das ist dann immer so ein Hinweis, deswegen sage ich, gerne Rückmeldung. Manchmal ist es auch ein Hinweis, dass die Übung dann doch zu viel fürs Nervensystem gewesen ist, dass ich dann da so ein bisschen darauf vorschnell denn auch war und dann gesagt habe, okay, rudern wir nochmal ein Stückchen zurück, nehmen wir nochmal eine Sequenz da raus oder ne, teilen die Übung vielleicht nochmal auf in 2 Teile und solche Sachen, die sich das Nervensystem auch nochmal reorganisiert, um sich auf diese neue Information, die es ja dann jeden Abend bekommt, neu einstellen zu können.
Genau.
Könnt ihr da noch rekapitulieren irgendwie, an welchem Punkt ungefähr die Ausreifung von Moro und FPR ungefähr war? Also es klingt ja so, als mit gerade Frustrationstoleranz es so schlimm geworden ist, war das dann Moro-Höhepunkt, den ihr dadurch die Übung erreicht habt?
Das kann man so nicht sagen. Also das sieht man, wenn dann wirklich nur an den Werten und an der Testung in dem Moment, aber wo genau, man sieht es eigentlich letzten Endes nachher nur, wenn die Werte erstmal ansteigen und quasi so eine Ausreifung stattfindet. Also ich sage dann immer, der Reflex braucht seine Bühne in dem Moment und hat dann seine Waltezeit und darf sich zeigen. Dann sind meistens alle Symptome, die für den Moro zum Beispiel sprechen, dann am stärksten ausgeprägt. Und das ist dann natürlich ja Frustrationstoleranz und Stimulusgebundenheit und ganz viel.
Auch so Selbstbestimmung und so.
Genau. Dann zeigen sich auch ganz viel, das hattest du damals auch erzählt, ganz viele Kompensationsstrategien, die so Kinder dann haben, weil der Moro wird nämlich über den Such-Saug-Reflex wieder runterreguliert. Das heißt, die lutschen viel an Dingen, Fernbedienungen, Tischkanten. Und dann zeigt sich, also das sind so Symptome, die dann dafür sprechen, dass man auf dem Höhepunkt oder auf dem aufsteigenden Ast ist. Aber so richtig ganz konkret kannst du da nicht reinschauen. Also wie gesagt, deswegen immer alle 6 Wochen diese Retests, um zu schauen, okay, sind wir da jetzt schon über den Berg drüber? Und das erkennst du dann nachher erst, wenn die Werte wieder runtergehen. Also in jedem Retest wird, werden die Reflexe ja nochmal neu getestet. Und dann kriegst du so Werte und dann sortierst du das so ein. Und letzten Endes nach ein paar Retests siehst du dann so eine schöne Kurvenbewegung im allerbesten Fall.
Würdest du sagen, dass das auch die anstrengendste Phase war in der ganzen INPP-Geschichte? Also weil gerade Moro ist ja nun mal der Reflex, der wirklich...
Ich würde es jetzt nicht unterschreiben.
Okay.
Also das zog sich schon immer so phasenweise. Es ist wirklich phasenweise. Du hattest eine schöne Phase dabei und dann hattest du wieder gedacht... Christine, wo bist du? Habt ihr eine Selbsthilfegruppe noch parallel laufen für die Eltern? Was können wir tun?
Das liegt aber daran, dass mit jeder Übung und mit jedem neuen Reflex, was da so ein bisschen wie stimuliert wird oder heranreift oder wie auch immer, wird das ganze System ja durchgeschüttelt, hatte ich ja gesagt. Und dann hat das Kind ja nur eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Das sind alte Strategien. Und die alten Strategien sind Schreien bei ihm gewesen. Ne? Also sich irgendwie über Wut und Schreien sich bemerkbar zu machen und zu sagen, das frustriert mich jetzt hier. Und das passiert aber auch, wenn du nachher in Richtung ATNR gehst zum Beispiel. Dann kommt dann erstmal wieder so, oh, es fühlt sich alles doof an.
Ist ja
ein bisschen
wie so ein Entwicklungsschub wahrscheinlich.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Das fühlt sich dann meistens so an oder so beschreibe ich das dann auch. Ja, Quatsch, nee, ich nicht. So schreibt das die Eltern dann auch. Das ist, das kenne ich doch von früher, solche Sachen, genau. Ja, ja, so alte Muster, die dann wieder aufploppen.
Ja, wie gesagt, so ein Auf und Ab, ja. Also auch die Lehrerin, das hatte ich ja mal erzählt eine Zeit lang, die war total am Boden zerstört, weil sie nicht mehr wusste, was sie machen sollte in der Grundschule, seine Klassenlehrerin. Es gab dann so eine Phase, die hattest du vorhin schon mal kurz angeschnitten, wo er schon fast in die Depression ging, wo ich echt gesagt habe, wir müssen jetzt hier gucken, das funktioniert so nicht. Mhm. Also da war alles doof, seine Freunde fand er doof, Schule war doof, wir waren doof, also da ging nichts mehr, der hatte keine Freude mehr an irgendwas. Mhm. Ich sagte, das haut ja nicht hin, da hat selbst die Lehrerin gesagt, sie weiß nicht, was sie noch machen soll und der ist immer so traurig und er spielt nicht mehr mit den anderen. Und
oh Gott.
Ja, das war gesagt, wir müssen hier irgendwas machen. Ich glaube, da haben wir da tatsächlich dann die Übung auch gewechselt, relativ zeitnah. Und dann hatte ich, glaube ich, ich weiß nicht, 2-3 Wochen später wieder ein Gespräch mit der Lehrerin, wo sie mit Tränen in den Augen vor mir stand und gesagt hat, sie weiß nicht, was los ist. Der ist total frech und übermütig. Und sie kriegt ihn nicht mehr gewendigt und gezügelt. Und also das war echt ein komplett anderes Kind innerhalb von 2-3 Wochen. Ja, wir haben eine neue Übung gegeben. Christine hat eine rausgesucht, die so Brust raus, Schultern zurück, zack, da bin ich.
Die Moro-Übung jetzt da.
Und das war so ein Unterschied. Also damit konnte die Lehrerin dann auch nicht richtig umgehen. Und ich hatte echt immer Probleme, ihr das irgendwie begreiflich zu machen und zu erklären. Ich weiß nicht, wie oft ich ihr die Nummer von der Ergotherapie-Praxis hier gegeben habe, aber angerufen hat sie letzten Endes nie.
Nee.
Schade.
Ja, hätte sie es mal gemacht. Also sie hat zum Ende der Schulzeit dann irgendwann zu mir gesagt, sie hat es komplett unterschätzt. Tut ihr leid. Sie hat es echt total unterschätzt, was so ein Programm macht und was das bedeutet und was dahinter steckt. Sie hat es irgendwie anders verstanden.
Ich hatte mittlerweile 2 Lehrerinnen, die sich bei mir gemeldet haben und nachgefragt haben. Also einen ganz tollen Austausch. Also wenn man viel individueller gucken kann, Sitzplatzgestaltung, Klassenraumgestaltung, Kommunikation. Also warum ist Kind XY so, wie es ist? Ne? Also was kann, wie kann ich darauf reagieren, ohne da auf Widerstände zu stoßen? Das war ja das Problem an der ganzen Geschichte. Wenn der Moro auf den Widerstand stößt, dann wird dann noch lauter.
Ja. Auch die Phasen hatten wir. Es war auf jeden Fall eine mega spannende Reise bis jetzt. Also wie gesagt, auf und ab. Von in sich gekehrt über, er braucht auf einmal wieder ganz viele Impulse und rollte sich wieder nur noch über die Couch und war total unruhig. Über, er konnte es dann doch irgendwie wieder kompensieren und war total, ja Mama, kein Problem Mama. Mach ich, Mama. Huch, was haben wir jetzt für eine Phase? Ja, dann hatten wir irgendwann auch zwischendrin mal so ein Problem, dass er so Sachen erzählt hat, wo er gesagt hat, ich habe das nicht gemacht. Na klar, sehe ich doch, dass du das gemacht hast. Also so in Richtung Lügen. Mhm. Wo dann auch zu Christine gesagt hat, du, der glaubt da echt dran. Und sie hat gesagt, ja, na klar glaubt er daran. Wir haben das Gehirn so weit resettet.
Das, der ist jetzt wieder 4.
Ja, genau so sieht's aus. Zack. Ja, da glaubt er wirklich dran, dass du das nicht gemacht hast. So, okay, wie gehe ich denn jetzt damit bitte um?
Letzten Endes, wie du mit einem 4-Jährigen umgehen würdest, ja, ne? Also anders.
Also es war wirklich echt anstrengend und total verrückt. Also es ist nicht einfach nur, wir tonnen jetzt hier ein Programm und danach ist alles gut und alles wird Stück für Stück immer nur besser. Nee, es ist echt Phasenweite. Also man muss echt gucken, man stößt auch mal an seine Grenzen zwischendurch und man muss rausgehen bis 10:10 und atmen. Ich immer wieder bewusst machen, okay, die ersten 2 Wochen, wir haben eine neue Übung angefangen, wir warten jetzt erstmal ab, wir gucken, vielleicht liegt es daran, vielleicht ist es auch ein Erziehungsproblem, wo ist da jetzt die Grenze? Das ist immer ein bisschen schwierig abzugrenzen, gerade wenn dann so die Vorpubertät losgehen und die Hormone noch eingrätschen und dann wollen sie sich ja eh noch mal ein bisschen abgrenzen von den Erwachsenen und wenn dann alles so gemeinschaftlich reingrätscht, das auseinander zu klamüsern, was ist jetzt was, war dann tatsächlich nicht ganz so einfach, ja.
Habe ich auch so empfunden. Also meine Große war ja auch so alt. Ich muss dazu sagen, die beiden tun ja die gleiche Übung, zeitgleich.
Ja.
Und ich habe immer sehr viele Parallelen zwischen uns.
Das war das Einzige, was mich beruhigt hat.
Ja. Mich auch.
Sehr schön.
Ihr braucht wirklich Selbsthilfegruppen.
Ja,
die hatten ja parallel
wahrscheinlich echt gut, ja.
Ich wollte gerade sagen, also vielleicht findet sich ja über den Podcast auch so eine Community für mitleidende Eltern.
Leidende Eltern. Damit die auch durchziehen.
Ja, das ist auch das Problem, glaube ich, weil es kommt ja dann doch, also ging mir ja genauso, wie gesagt, auch ab und an einen Punkt, wo ich dann dachte so, oh, eigentlich ist ja gut so, eigentlich reicht mir das jetzt so, also, es ist vielleicht okay und dann merkt man dann doch, nee, reicht noch nicht, machst du mal weiter, also kommen ja dann solche Sachen wie Ferien auch manchmal dazwischen oder irgendwelche...
Ganz schwach.
Ja. Deswegen zieht sich das manchmal auch noch länger.
Das erinnert mich daran, dass ich am Anfang der Sommerferien neue Übungen gekriegt habe und so mit diesem Kind in den Urlaub fahren musste.
Oh Gott, ja.
Das war eine super Idee. Stimmt. Wir haben uns danach gesehen, da war jemand wieder in Urlaub war. Ah, frag nicht.
Das war eine super Idee.
Ach. Was ich aber nochmal fragen wollte, war ja nicht nur der Moro das Thema, also diese Verhaltensveränderung, sondern ja auch die Muskelspannungsverhältnisse, also vom TLR vorwärts und rückwärts, ob sich da was verändert hat und ob sich was schon beim Schriftbild und so verändert hat, weil ja war ja auch diese Mittellinienbarriere und diese gekreuzte Händigkeit und Fußdominanz und so weiter.
So äußeres Erscheinungsbild.
Ob sich da was verändert hat. Also auch so, ja klar, natürlich.
Haltung.
Genau. Dankeschön.
Und natürlich die Sitzposition.
Hat er jetzt endlich ein adäquates Arbeitsauftreten?
Denn das ist es, worauf das alles hier abzielt.
Ist der tauglich für die Welt da draußen?
Und die Konzentration natürlich.
Ja, Konzentration ist nach wie vor so eine Sache, ja. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alles jetzt schick und schön ist und er jetzt auf einmal das strebsame Kind ist, was jetzt am Tisch sitzt und akkurat zuhört und lauscht und sich konzentrieren kann. Weil ich auch ganz, ganz fest irgendwie davon überzeugt bin, dass er natürlich so lange, wie er sich nicht konzentrieren konnte, auch in der Grundschule schon nie gelernt hat, sich hinzusetzen und zu konzentrieren. Mhm. Er war schon immer so ein Hibbel und hatte nie den Fokus darauf, ich setze mich jetzt hier hin und gucke mir das mal ganz in Ruhe an. Mhm. Also er hatte ja noch nie diesen Lerneffekt, wie lerne ich eigentlich?
Mhm, genau.
Wie konzentriere ich mich auf eine Sache? Wie mache ich denn erstmal eine Sache zu Ende, bevor ich mit der nächsten anfange? Das hat er noch nie gemacht, im Grunde genommen. Und das sind ja dann irgendwann auch erlernte Verhaltensmuster, die er jetzt immer wieder noch abspult. Mhm. Ja, ich denke mal, er hätte jetzt das Potenzial dazu und er könnte das. Also er kann das zumindest super, wenn er am DS sitzt. Ja. Oder wenn er jetzt wirklich sagt, er muss jetzt ein Plakat gestalten. Also das kriegt er jetzt mittlerweile hin, dass er sich da dran setzt. Ich muss ihn zwar dazu natürlich noch nötigen, ja, kein Kind schreit, juhu, ich mache jetzt meine Hausaufgaben. Aber wenn er das dann macht und dran ist, dann macht er das auch.
Hast du da eine Veränderung also festgestellt? Wie gesagt, meine Große macht ja das Gleiche, also bei der gleichen Übung. Und ich muss nämlich auch sagen, ich habe festgestellt, also um das jetzt vorwegzunehmen.
Was hast du denn festgestellt?
Also ich stelle jetzt die Frage eigentlich, damit ich sie beantworten kann.
Mach du doch mal.
Nein, mir ist aufgefallen, dass plötzlich sowas wie Orientierung auf dem Blatt, das hat sich wirklich verändert. Also wo packe ich jetzt die Schrift hin, wo packe ich jetzt das Bild hin? Also dass sie da viel klarer in der Strukturierung und Aufteilung ist. Das war früher überall und nirgends.
Ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, er hat jetzt ein anderes Verständnis dafür, auf jeden Fall. Also er guckt schon mal, die sollen jetzt im Bio einen Hefter gestalten. Ja? Die sollen einen Baum dokumentieren über ein Jahr lang und mit Fotos und dies und das und wie verändert sich der sich im Laufe des Jahres. Und er hat jetzt seine eigene Vorstellung, wie groß dieses Foto zu sein hat. Also es darf jetzt nicht mehr eins so sein und eins so sein. Das muss jetzt ein bisschen strukturierter sein. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon aufgeploppt, wo ich mir dachte, das war ihm früher scheißegal. Oh, Baum, okay. Ja, aber ansonsten ist es immer noch so, gut, es gab jetzt Zeugnisse, es steht in jedem Fach, er kriegt schriftliche Beurteilungen, keine Noten. Da steht in jedem Fach, dass seine Hefter unter aller Kanone sind. Dass die Hefterordnung und dies und das und achte auf dein Schriftbild und auf Vollständigkeit. Und da ist er einfach noch zu hibbelig und zu flummi, einfach um sich da hinzusetzen und den Fokus jetzt darauf zu lenken, okay, ich mache jetzt mal einen richtig ordentlichen Hefter. Da freuen sich meine Lehrer drüber.
Ein bisschen Zeit hat er auch
noch. Und ich mache jetzt mal eine Schublade auf. Ja, es ist auch ganz oft einfach so ein Jungending. Ja, hast du schon mal einen Jungen mit akkuratem Schriftbild und Hefter und dann malt er da noch was Schönes daneben? Und
mein Neffe, ja.
Respekt. Aber also das ist so überhaupt gar nicht so malen, basteln, ordentlich sein. Das ist so gar nicht sein Interessengebiet. Ich denke mal, wenn die ein Hefter oder ein Plakat über Fußball machen müssten, würde das vielleicht nochmal ganz anders aussehen.
Ah ja, die innere Motivation.
Ja.
Vielleicht noch ganz kurz, die beiden turnen jetzt die Übung
nachgeburtlich, also der Geburtsprozess und die Entwicklung intrauterin ist abgeschlossen.
Das heißt, wir sind fast fertig.
Ja, scheinbar ja nicht, wenn der Öfter so aussieht. Mensch.
Wir müssen nochmal anfangen.
Alles von vorn.
Da sind noch ein paar Lücken scheinbar. Aber er ist jetzt gerade ja, den Kopf zu heben, ne, aus diesem TLR, also diese gebeugte Vorwärtshaltung da raus, sich zu entwickeln. Also das passt auch in dieses Profil und auch in die Symptomatik. Aber ja, es gibt, um die Schublade zu bedienen und dann auch zu befüllen, durchaus doch Unterschiede zwischen Junge und Mädchen. Also
ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ansonsten finde ich, ist er momentan, wir machen die Übung ja jetzt schon eine Weile. Und jetzt so langsam, ja, genau, ja. Und jetzt so langsam wird er irgendwie, wo ich mir dachte, huch, ist das mein Kind? Also so entspannt, möchte ich es fast manchmal so nennen. Ja, Mama, okay, war nicht in Ordnung, ja. Ja, mache ich nichts mehr anders. Okay, Mama.
Auch so schnell aus der,
so schnell aus
wieder zurück.
Frust raus.
Ja, genau,
finde ich auch. Also total verrückt.
Das ist uns auch aufgefallen. Also sehr, ja, sehr sozial zugewandt.
Ja.
Also das ist viel.
Nimmt sich viel an, er hört zu, nickt das ab. Also nicht mehr so anti und auf Krawall gebürstet und so dagegen.
Auch nicht so mehr so lange, ne? Also bei uns macht sich das in der Länge bemerkbar, dass sie da nicht mehr so. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, sie steckt da so fest. So, und dass man schwer sie da aus dieser Negativ-Gedankenspirale so auch rausholen konnte, ne? Aus dieser Frustration. Und das ist jetzt so. Ach ja, okay. Klar, immer noch.
Ja, muss ja auch sein. Vor Pubertät.
Ja.
Oder mittendrin, man weiß es nicht.
Aber wenn ihr gerade im TLR rückwärts seid, ist das ja sowieso so eine Flummi-Phase. Also auch der TLR rückwärts, dadurch, dass er ja immer in diese Streckung geht und immer in dieses nach außen und auch, also Kinder, die in einem TLR rückwärts die ganze Zeit so verhaftet sind, die sind ja auch so flummihaft unterwegs. Dann ist das jetzt vielleicht sowieso gerade auch einfach der Stand, den ihr jetzt ja, reflextechnisch sowieso gerade entwickelt habt.
Genau, das passt auch also zum Thema. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Wie viel kommt denn noch?
Das kann man so schwer abschätzen.
Circa anderthalb Jahre.
Nein. Aber ihr müsstet mal zum Retest wiederkommen, um zu gucken. Also es wird wieder Zeit, denke ich.
März.
Und dann schauen wir mal weiter, was dann, wie viele Übungen da noch kommen. Ja, aber der Löwenanteil, der Großteil ist die intrauterine Entwicklung. Und häufig fällt ja so ein Reflexprofil, was oder so ein Kind, was nicht so in die Norm passt, häufig durch Verhalten auf. Und dann spricht es häufig immer für den Moro-Anteil. Und das ist, glaube ich, das, was am kräftezehrendsten ist. Und der Moro hat ja auch eine wahnsinnig lange Waltezeit. Der ist ja über Monate hinweg auch da und auch wichtig. Und ne? Ich denke, deswegen ist das so anstrengend auch. Aber auch da wollte ich auch nochmal kurz sagen, nur weil dieses IMPP-Programm geturnt wird, heißt das nicht, dass solche Sachen wie Konzentrieren, Feinmotorik nicht trotzdem noch geübt werden muss im Nachgang. Ne? Wie du schon sagst, also dieses Trainingsprogramm macht ja eigentlich nur die Basis wieder. Also stärkt die Basis.
Frei.
Genau, stärkt die Basis, macht den Weg frei. Und ja, das wäre natürlich zu schön, wenn das plötzlich Klick machen würde und alles wäre da.
Perfektes Kind.
Ja. Ja, einmal repariert.
Ja, genau.
War kaputt.
Hat sich denn das Verhältnis zu deinem jüngeren Sohn und dem Großen verändert? Also du hattest ja schon gesagt, am Anfang war das wohl so kritisch.
Wie lange sind die auseinander alterstechnisch?
5 Jahre. Das muss ich echt kurz überlegen.
Ja, okay.
Nee, jetzt sind 5 Jahre auseinander. Ich verrate es jetzt einfach mal. Ich habe tatsächlich mit beiden Kindern ja das Programm parallel geturnt.
Hast du nicht gemacht.
Ja, mir wurde geraten, das nicht zu tun.
Das war ich.
Ich möchte das bitte auch nochmal bitte festhalten.
Damit du nicht deine Lizenz entzogen kriegst.
Genau.
Wie können sie nur?
Mir wurde mehrfach abgeraten, ja, ich weiß. Aber ich habe gedacht, ich mache das schon.
Ich weiß,
bin eine Fachkraft. Bin schließlich eine Fachkraft. Nein, also meine Intention war ja tatsächlich, dass ich den Jüngeren durch das Programm so ein bisschen haben wollte, bis die Schule losgeht. Dass ich nicht erst wieder in der Schulzeit starten möchte oder wollte, sondern dass ich gesagt habe, ich möchte ihnen den Start in die Schule so einfach wie möglich machen. Und das wäre natürlich im Idealfall so, dass er seine frühkindlichen Reflexe in der Zeit dann schon integriert hat, bevor es losgeht. An ihr zum Lesen lernen und Schreiben lernen und Mittellinienkreuzung und dies und das. Also wir machen das jetzt trotzdem parallel.
Ja. Ja. Wir haben das Individualprogramm gemacht. Ab 5, glaube ich, kann man damit anfangen.
Wir haben es angepasst.
Ja, genau. Wir haben das Programm angepasst an dem Kleinen. Und dann hast du ja auch nicht die komplette Testung. Also die Zeit brauchst du trotzdem. Aber nicht die komplette Testung. So viele Sachen lässt du dann auch einfach aus, weil die erst mit 8,5 oder so kommen. Also dann, wie gesagt, guckst halt individuell hin und haben dann das Programm angepasst an den Kleinen. Und ja, war auch für mich spannend.
Das wird die nächste Podcast-Folge.
Ja, sehr gerne.
War auf jeden Fall sehr spannend, beide zusammen in diesem Programm zu haben, auch beide an völlig unterschiedlichen Stellen. Dann 5 Jahre auseinander. Es war, ja,
Sportlich.
Sportlich, definitiv. Mhm. Es war definitiv sportlich. Mhm. Gerade manchmal gab es auch so leichte Überschneidungen, dass beide gerade ein Problem hatten mit der Frustrationstoleranz oder mit der Impulsivität und genau wussten, wie sie den anderen jetzt kriegen. Hm. Die wussten genau, welche Knöpfe sie bei dem anderen drücken müssen. Und dann hat sich aber keiner mehr runtergefahren, sondern nur noch hoch. Oh das Gott. War, es war super. Ich glaube, das war sogar auch eine Urlaubsphase.
Oh Gott.
Es war einmal eine Urlaubsphase im Urlaub und einmal war es eine Weihnachtszeit, wo so viele Feiertage und freie Tage waren, wo wir alle komplett zu Hause waren. Es war unbeschreiblich schön. Besinnlich.
Ach ja, Kinder. Wir lieben Kinder.
Ich hab sie so gern.
Würdest du es nochmal machen?
Kinder kriegen.
Das auch, aber
ja. Lass mich kurz drüber nachdenken.
Nimm dir die Zeit, die du brauchst.
Ich denke tatsächlich, ich würde es trotzdem nochmal machen. Ja. Ich habe es überlebt.
Gerade so.
Ich bin reif an Erfahrung. Ein paar graue Haare mehr oder weniger, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an.
In deinem Alter.
In meinen jungen Jahren.
Damals war es anders.
Ja, damals gab es das alles nicht. Ja, ich denke, ich würde es nochmal machen. Wir müssen noch die Abschlusstestung machen bei dem Kleinen, um zu gucken, wo stehen wir jetzt eigentlich. Aber er ist durch, er ist zufrieden.
Und er hat auch tolle Fortschritte gemacht.
Er hat tolle Fortschritte, also
definitiv. Aber wir spoilern schon mal ein bisschen.
Ja.
Was würdest du denn jetzt so abschließend sagen? In welchen, was dein Großer so Positives davon mitgenommen hat, wo du vielleicht eine positive Entwicklung siehst?
Was mir positiv aufgefallen ist, auf jeden Fall, ist, dass er ein viel besseres Körpergefühl hat. Also das denke ich, manchmal haben manche Erwachsene nicht so und dass er so ein bisschen in sich spüren kann. Mhm. Also klar, er musste ja jetzt regelmäßig her und dann gucken wir mal so und mach mal so. Dann hat man die osteopathischen Behandlungen nochmal wegen der Blockaden und dies und das. Dass er benennen kann, so Sachen wie, ich habe Probleme beim Fokussieren meiner Augen von der Weitsicht in die Nahsicht. Ich denke, was? Ich würde denken, ist komisch. Ja, aber er kann das für sich benennen. Also er merkt, da haut irgendwas nicht hin und hört da echt gut in sich rein. Ja? Mhm. Also das finde ich total spannend, dass er so als Kind da so ein Gefühl, so ein Körpergefühl einfach entwickelt hat. Ja? Mhm.
Wie ist es mit der Tollpatschigkeit?
Da was weh. Tollpatschigkeit, ja. Ich finde, es ist wesentlich besser geworden. Mhm. Es ist immer auch so ein bisschen phasenabhängig, aber es fällt längst nicht mehr so viel um. Also wir haben jetzt nicht bei jeder Mahlzeit mehr eine Küchenrolle stehen.
Hey, er braucht auch kein Lätzchen mehr mit 12. Voll gut.
Also wir hatten immer eine Küchenrolle bei jeder Mahlzeit dabei. Das ist einfach so. Du musst schnell wischen. Aber das ist nicht mehr so. Also wir haben nicht mehr ständig irgendwas auf Tasche und denken, mach nicht so voll. Achtung, da steht was. Nee, gar nicht.
Ja.
Also da ist er tatsächlich schon ein bisschen umsichtig auch. Und er ist auch selber nicht mehr so ängstlich, dass er selber sagt, oh nee, das kann ich ja nicht stehen lassen. Also es bleibt jetzt tatsächlich auch mal ein Getränkebecher auf dem Tisch stehen, ohne dass alle in Panik verfallen oder er selbst schon zusammen zu, das muss ich ja wegräumen. Oder so. Oh Gott. Nein, das ist tatsächlich viel, viel besser geworden.
Total cool. Ja.
Er rollt sich auch nicht mehr über die Couch im Moment. Also er hatte immer den Drang, sich überall lang zu rollen oder auf den Boden zu schmeißen oder. Auch das ist gar nicht mehr so.
Sensorischer Input.
Ja, ja, den er immer gebraucht hat.
Ja, genau.
Ja. Ja, also den holt er sich jetzt auch nicht mehr so. Ihm reicht jetzt tatsächlich, er braucht nach wie vor viel Bewegung, aber er hat auch dreimal die Woche meistens Fußballtraining. Am Wochenende dann noch Fußball, das reicht ihm aus. Auch in der Schule das Bolzen, manchmal hat er gar keine Lust auf nochmal Fußballtraining. Also ist da schon auch noch ein bisschen träger geworden, was so mit dem Bewegungsdrang angeht.
Oh, er hatte auch eine Zeit lang, erinnerst du dich, wo er gar nicht mehr zum Fußball wollte?
Ja, vorwärts.
Oh, da wart ihr bestimmt gerade drin zu der Zeit,
das
oder?
Das fiel ihm alles so schwer, das zu koordinieren.
Ja. Oh, oder wie er keine Rolle vorwärts mehr konnte.
Auf einmal war das weg, er konnte die Rolle vorwärts nicht mehr. Das war irre. Mama, Mama, in unserem Sportunterricht, ich kann keine Rolle vorwärts mehr.
Da war er mitten in der Geburt, in der Geburtsbewegung. Und die brauchst du ja, um aus dem Geburtskanal rauszukommen, brauchst du doch einen Teller rückwärts, nach hinten durchbiegen. Ne?
Oh nein, und dann ist er geplumpst, auf den Rücken geplumpst.
Nee, er kam gar nicht vor. Also kam gar nicht
irgendwie über die
Schulter, wenn dann so kompensiert so ein bisschen. Ja. Aber er meinte so, und das war das Erste, ich hab noch gesagt, ich kann keine Rolle vorwärts mehr.
Ich habe auch, als er nach Hause kam, mir das erzählt, habe ich gesagt, wende dich bitte an Christine. Die kann dir bestimmt auch sagen, wann das wieder geht. Irgendwann geht das wieder, mach dir keine Sorgen. Irgendwann geht das wieder. Und jetzt kommt er, glaube ich, jedes Mal, wann geht denn das wieder mit der Rolle? Aber ich glaube, beim letzten Mal ging es noch nicht.
Nee, beim letzten Mal noch nicht. Nee. Aber wie gesagt, ihr seid ja da, seid ihr ja auch erst, da wart ihr ja auch schon nachgeburtlich. Da haben wir den ATNR gehabt, ne?
Ja.
Ja, genau.
Ja, er wartet darauf, dass er die Vorwärtsrolle wieder kann. Ja. Die konnte er mal. Haben wir ihn genommen.
Ups.
Was so möglich ist mit so ein paar Übungen.
Ja,
also das ist faszinierend.
Ja. Er hatte ja auch ganz zu Beginn auch so dieses TLR-Vorwärts-Haltung, so im Nacken, so ein bisschen nach vorne stehender.
Stimmt, da sind wir vorhin abgekommen.
Genau, nach vorne stehender. Wie sage ich?
Ja, es ist wie so Handynacken. Also ja, so genau. Nennt man das heutzutage, Handynacken. Aber ja, letztlich ist es so.
Genau, und das hat sich verändert. Das hat sich total verändert. Also das ist viel symmetrischer auch. Und man sieht, dass alles im Lot ist, wenn man das so sagen kann. Das hat sich auch verändert, ja.
Naja, klar, die Schultern sind viel mehr zurückgestreckt, was natürlich ganz viel auch mit ihm macht.
Ja.
Schultern zurück, Brust raus, da bin ich.
Mhm.
Ja. Ja. Das ist er immer noch. Also da hat sich ganz viel von seinem Selbstbewusstsein auch verändert. Also wenn man mit dem irgendwo jetzt mittlerweile einkaufen geht und wir suchen einen bestimmten Käse. Ist nicht so, dass ich suchen darf. Der rennt sofort los zu einem Verkäufer. Wir suchen einen Käse. Wo ist denn der?
Also, super.
Also mit Schüchtern oder irgendwie sowas ist da gar nicht. Der rennt zu jedem hin, der fragt, der macht und tut. Da hat man gar keine Chance zu sagen, warte doch mal kurz, vielleicht kriege ich das auch alleine raus.
Wäre vorher nicht so gewesen.
Nein. Ja. Nein. Der geht auch alleine einkaufen, wenn er das möchte. Und also der hat wirklich keine Scheu oder irgendwas mehr. Er ist jetzt da.
Mhm.
Da bin ich. Kann losgehen.
Auch schön verändert, ja.
Findet die Klassenlehrerin nicht so cool.
Aber
man kann es nicht jedem recht machen.
Nee, muss man auch nicht.
Sind wir beim sozialen Umfeld, dass man sich das leider in der Schulzeit nicht aussuchen kann. Auch da nochmal an die Klassenlehrerin, darf sich gerne melden.
Er wurde jetzt nach hinten gesetzt.
Mhm.
Okay, interessantes Experiment, wir gucken mal.
Ja, kann gut gehen.
Vor allem,
gehen.
Wenn das mit der Nah- und Fernsicht nicht so gut funktioniert.
Ja, wir gucken mal.
Na, und Fernsehen ist ja STNR. Der ist ja auch in den Startlöchern. Bin ich gespannt.
Grüße gehen raus.
Toi, toi, toi.
Wir wollen nicht spoilern, aber.
Okay.
Positiv für den Großen.
Er empfindet das auch so.
Ja, er ist auch nach wie vor total sozial und empathisch. Wobei ich mir da immer gedacht habe, weil bei manchen Sachen hat er ja echt stark angeschlagen, bei manchen Übungen, wo du gesagt hast, okay, war jetzt bei den anderen Vergleichskindern nicht so stark. Und mich immer gefragt habe, liegt das vielleicht daran, dass er so wahnsinnig empathisch ist und so wahnsinnig sensibel auch dabei? Also manchmal habe ich mir gedacht, Mensch, meine Güte, ist ja schön, wenn die Übungen wirken, aber muss das immer gleich so dolle sein?
Ich glaube, das ist, also so wie jeder individuell ist, ist auch das Reflexprofil oder auch die Art, also das ist einfach seine Art, wie er mit Dingen umgeht. Dieser Moro, diese Empathie, diese Feinsinnigkeit, die Kinder ja haben, ne, die bleibt ja trotz dieser Reflexintegration
trotzdem noch vorhanden. Also dieses, er bleibt trotzdem der gefühlvolle, sehr mitfühlende, empathische Typ, der er ist. Also das kann man ja nicht plötzlich wegturnen. Das bleibt.
Ja, schade.
Ja, deswegen finde ich es total schön. Es gibt ja auch ganz viele tolle Aspekte. Sag mal, hast du auch ein bisschen TLR? Kann das sein, dass du hier ständig...
Du kennst doch mein Reflexprofil bestimmt schon besser als ich.
Ja. In anderthalb Jahren kommt Christina dann mit ihrer Geschichte zu uns in dem Podcast.
Wenn du soweit bist mit den Erwachsenen, ja? Mit der Fortbildung?
März.
Bin ich dabei.
Kann ich ja schon mal auf die Liste schreiben.
Es wird anstehen.
Nur wenn du Leidensdruck hast.
Weißt du ja.
Und nee, wenn dein großer
Fett durch die Kinder durch sind.
Ich wollte gerade sagen, das würde ich auch nicht
machen. Vorher passiert ja nichts.
Nee. Die armen Kinder. Dann wissen sie immer, was du durchgemacht hast. Letzten
Endes würde ich es tatsächlich gerne machen, um zu wissen, was die Kinder durchgemacht haben und was ich da eigentlich anderen Kindern und Familien empfehle.
Ja,
voll. Ja.
Das finde ich total spannend.
Wir haben das hier schon ein paar Mal bei Erwachsenen beobachtet und wie krass das da auch nochmal reinscheppert. Also wirklich, wirklich dolle teilweise.
Ja.
Und dass dann auch viele nicht durchhalten bis zum Schluss, weil es einfach zu viel mit dem Nervensystem macht am Ende. Wenn man da, wie du schon sagst, wenn man nicht 100% überzeugt davon ist oder weiß, das auch einschätzen kann irgendwie, ein Grundverständnis davon hat, warum Dinge gerade passieren, wie sie passieren mit mir selbst und wie ich mich verändere, dann ist das, glaube ich, ja, schwer zu verkraften.
Ja. Sollten die Kinder lieber ausgezogen sein.
Ja.
Vielleicht stecken die das besser weg. Weiß ich nicht. Die sind nicht so nachtragend und die müssen uns ja lieben. Das ist programmiert und abhängig. Oh, vielleicht sollten sie noch nicht ausgezogen sein. Ja. Sonst kommen die nicht mehr wieder. Die sollen
auch kein Taschengeld kriegen.
Nein.
Das können sie sich selbst versorgen, das wäre blöd.
Okay. Ach ja, ja. Das war auch eine spannende Geschichte, wo er in Ohnmacht gefallen ist.
Das habe ich auch schon überlegt, ja.
Ja, stimmt. Ich weiß noch nicht, ob das... Vielleicht magst du die Geschichte erzählen.
Ja, war auf jeden Fall ein sehr spannender Tag und die rauffolgenden natürlich auch. Also ich habe einen Anruf aus der Schule gekriegt, ihr Kind ist gestolpert und gestürzt und der sieht auch ganz weiß aus und käsig und sie müssen ihn jetzt unbedingt abholen. Ich habe nur gefragt, naja, vielleicht fängt er sich auch wieder, ja, hinfallen, passiert. Nee, ach nee, holen Sie mal und der ist auch ganz blass und ach, okay. Na, letzten Endes bin ich in der Schule angekommen und da kamen mir schon Kinder entgegen. Ja, der war kurz ohnmächtig, also es steht im Raum, dann kam... vom Sekretariat, steht im Raum, dass er wahrscheinlich auch kurz bewusstlos war. Ich dachte, okay, warum ruft man da jetzt keinen Rettungsdienst oder irgendwas? Also sie waren sich da selber total uneinig, was da eigentlich passiert ist. Er ist über eine Wurzel gestolpert im Außenbereich und muss kurz ohnmächtig gewesen sein. Also seine Freunde haben gesagt, hatte die Augen zu und er war kurz weg. Und als ich ihn dann im Auto hatte, er muss die Hose wechseln, er hat eingenässt, er hat da eingepullert. Und hoffentlich hat das keiner gesehen und dies und das. Und ich dachte, was hast du... Also bewusstlos mit Einnässen hat man dann quasi im Paket. Da habe ich ihm gesagt, das müssen wir auf jeden Fall ärztlich abklären lassen. Er war auch total weiß und käsig und zittrig und also so schockmäßig auch. Mhm. Ja, also ja, wir sind zu Hause angekommen, er hat sich umgezogen und hat gesagt, Mama, ich habe Hunger. Können wir erstmal was essen? Na klar, also Verdacht war ja erstmal auf Gehirnerschütterung. Da dachte ich, aber eigentlich ist der ja danach auch schlecht und alles. Und naja, er hat erstmal Hunger, hat er erstmal eine riesen Portion Nudeln weggedrückt. Naja, dann ist das so. Ja, er wird ja wissen, was gerade sein Bedürfnis ist.
Ist er denn auf dem Kopf ist er ja nicht gefallen, oder?
Doch. Er hatte so ein bisschen blaues Fältchen. Also er muss irgendwie
an die Seite
aufs Auge.
Ja. Auf die Seite ist er.
Auf die Seite, genau.
Aber er wusste ja auch nicht mehr wie. Ne?
Er wusste nicht mehr wie, er wusste nur, er ist gestolpert. Und dann konnte er sich nicht mehr an so viel erinnern. Ja, wir haben das dann erstmal beim Kinderarzt abklären lassen. Der hat sofort die Überweisung fertig gemacht. Dann gab es ein langes Hin und Her. Muss er stationär aufgenommen werden oder nicht? Und nee, wir haben gesagt, naja, ich komme, wenn er andere Beschwerden hat, wenn er Symptome von Gehirnerschütterung zeigt, wenn ihm irgendwie schlecht wird oder sonst was, bin ich sofort da. Wir wohnen ja auch in der Nähe von der Uniklinik, sodass wir tatsächlich nicht erstmal über Nacht bleiben mussten, aber uns am nächsten Morgen auf der Station vorstellen mussten. Da hieß es dann, oh Panik, oh Gott, er muss sofort stationär aufgenommen werden. Weil... es kann ja eine Gehirnerschütterung sein und es könnte ja auch ein Anfall gewesen sein, weil wenn er ohnmächtig war und dann noch eingenässt hat, das ist ja eher schon ein Krampfleiden, ein Anfallskrampfleiden, ob da was vorliegt. Also nee, da liegt überhaupt gar nichts vor. Also wäre mir jetzt komplett neu, aber das sei untypisch für eine Gehirnerschütterung. Da ist man zwar bewusstlos und ja, geht es hinterher nicht so gut, aber dass man dabei einlässt und so weit weg ist, das ist denen ein bisschen skurril gewesen und haben sie gesagt, nee, sie bleiben jetzt bitte über Nacht hier. Ab da war er sofort bettlägerisch. Wir sind vorher von Station zu Station gelaufen. Ab diesem Moment durfte er keinen Schritt mehr machen. Das war echt total verrückt. Ja, dann mussten sie ganz dringend noch ein MRT machen und ein EEG schreiben. Das war alles komplett unauffällig. Das EEG zumindest im MRT haben sie dann nochmal ein paar weiße Flecken in der Struktur gefunden, wo ich mir gedacht habe, weiß man nie, wo es herkommt. Ich meine, habe ich tatsächlich auch. Kann ja auch mal vererbt werden, solche Faxen. Ja, wo keiner weiß, wo es herkommt. Und letzten Endes habe ich dann mich mit Christine drüber unterhalten. Weißt du, was passiert ist? Und die können sich das nicht erklären. Und Krampfanfall und dies und das. Und Christine war da ganz entspannt, ja.
Naja, das ist jetzt entspannt. Also die,
so, nein, ich habe da mal eine Idee.
Ich kann mich an den Tag erinnern, an dem ich kann, sie auch deine Nachricht bekommen
ich hat. Ich habe da mal eine Idee. Also ich habe, glaube ich, gefragt, könnte das mit den Reflexen zusammenhängen?
Genau.
Ich war dann doch schon so blickig, ja.
Blickig warst du schon. Und, also ich weiß es ja auch nicht, aber das war die Idee, die dahinter stand, war ja, dass...
Furchtlähmungsreflex,
dass der da quasi reingegrätscht ist, genau, oder beziehungsweise alle Reflexe, ne? Also Furchtlähmung, Todstellreflex.
Genau, dass er sich dann so erschrocken hat über diesen Sturz,
dass er eingenistet, genau.
Ofen aus.
Und dann
ich möchte da hier auch nochmal, das ploppte mir gerade so auf, dadurch, dass ja auch die Geburt so traumatisch war. Ja. Und ihr wart ja gerade in diesem Geburtsprozess. Mhm. Wenn das gerade der, oh Gott, das ist ganz, ich finde das auch echt gruselig irgendwie.
Ach, systemisch meinst du?
Ja, systemisch auch. Also so wie bei deiner Großen ja auch. Ja. Die war ja auch nach, als ihr die Geburtsbewegung geturnt habt, war sie ja auch, die konnte sich ja damals so gar nicht mehr von dir lösen. Die war ja auch total, sie wollte am liebsten in deine Gebärmutter zurückkriechen. Ja. Das war ja auch total, ja, verbunden irgendwie mit diesem Geburtserlebnis, ihr Empfinden und ihr Verhalten auch in dem Moment oder in diesem Zeitraum. Und genauso dann auch bei ihm, könnte ich mir vorstellen. Und dadurch, dass die Geburt so traumatisch war und er auch mit, also gerade mit dem Kristellern und so und mit, das war ja höchstgradig parasympathisch, aber im, also dorsaler Vagus, also dieser Erstarrungsmodus, sehr, sehr, sehr traumatisches Ereignis einfach. Wahrscheinlich hat das, dieser Sturz hat das so hochgeholt, weil er gerade in diesem Reflexmodus war. Ich hab die Gänsehaut, ey, das ist so krass.
Ja, ich muss auch gerade darüber nachdenken, wie das so systemisch reinpasst, ne? Also das, warum dann plötzlich zu diesem Zeitpunkt dieser Sturz? Also und dann
und auch mit blauem Fleck und mit Einnässen und so, das ist schon kurz weg sein, Bewusstlosigkeit.
Das ist ja wirklich spannend.
Ja.
Ja. einmal jetzt, den Boden nochmal weggerissen, ja. Das ist schon so.
Ja.
Oh, da müssen wir mit der Celko mal drüber reden.
Mhm.
Das ist ja wirklich spannend.
Das hattest du ja auch mit Johanna nochmal nachbesprochen, oder?
Ja, sogar? Ja, ja, wir hatten drüber gesprochen, auch darüber müsste ich in den Hefter, glaube ich, mal gucken, ob ich da was dazu aufgeschrieben habe.
Ja. Aber er hatte ja vorher kein Anfallsleiden.
Nein,
gab's
noch nie,
ja
auch nie wieder.
Ja.
Es war auch nichts zu sehen im EEG oder irgendwie sowas. Und darum war das, glaube ich, für mich so die einzige
sinnvolle
Möglichkeit.
Genau, ich möchte das aber gerne so sehen, dass es systemisch so war, dass das was mit den frühkindlichen Reflexen zu tun hatte, mit Aufarbeiten von eurem Geburtstraumata. Ich finde das gut. So. Also, es hat was damit zu tun. Ende.
Danke.
Es gab tatsächlich keine weitere medizinische Erklärung dafür.
Ja.
Muss man ja
nur
auch einfach
meine.
Mal so sagen. Nur die fachmännisch-ergotherapeutische Variante.
Die sehr plausibel klingt.
Ja. Die für mich das einzige Sinnvolle irgendwie war in dem Moment.
Das
muss
das so
damit
passt.
Zu tun haben. Ja, Vorstellungsreflex. Das war auch so mein Gedanke.
Hm.
Und wenn wir das auch noch gerade geturnt haben, mehr oder weniger, und das mittendrin war.
Na, die Geburt, genau. Ja. Dann wieder höchster Ausreifungspunkt aller Reflexe.
Und dem ging es ja super gut danach wieder.
Auch von Furchtlähmung? Der ist eigentlich davor. Das ist doch der Einzige, der davor
schon
abschließt.
Der mit dem Geburt oder zum Ende der Schwangerschaft eigentlich quasi integriert oder weg ist oder wie auch immer. Also integriert, das gehemmt ist. Aber du turnst ja dieses Übungsprogramm.
Hm.
Und das ist ja nicht der Garant dafür, dass du alle Löcher gefunden hast im Nervensystem. Also theoretisch könnte man jetzt nochmal, oder wir machen ja am Ende nochmal eine Testung, da werden es wahrscheinlich auch immer noch so einzelne Punkte sein, die auffällig sind. Aber er kann das vielleicht viel besser kompensieren. Er hat viel mehr Energie, um das irgendwie zu handeln.
Mhm.
Und vielleicht ist einfach noch anteilig ein bisschen FPR da, womit er aber gut scheinbar zurechtkommt. Aber just in diesem Moment war das die einzige Möglichkeit seines Systems, darauf zu reagieren. Mhm. Weil das vielleicht mit den Geburtserinnerungen seines Nervensystems zusammenpasste. Mhm. So kann ich mir das nur erklären, dass das da...
Naja, traumatische Erlebnisse lösen das ja nun mal immer wieder aus.
Ja, ja.
Vielleicht ist das so hängen geblieben, so abgespeichert.
Machen wir nochmal eine Systembrettaufstellung bei mir. Ja, können wir noch machen. Oder bei dir.
Mhm. Spannend. Hast du das eigentlich mal aufgearbeitet? Die Geburten?
Eine, ja.
Aha.
Wie? Aber das wollte ich jetzt vorwegnehmen, ja.
Okay.
Die zweite, ja. Die erste, ja, nein.
Okay.
Dafür wurde es mir, glaube ich, viel zu spät bewusst, was da dran hing.
Das, nicht
das eine ploppte beim anderen irgendwie auf. So.
Aber das war so eine Psychotherapie, die du da gemacht hast? Oder gab es da, hast du eine andere Form oder irgendwas, was so ein fancy Shit wie ich mit EMDR? Das fand ich ja mega cool.
Eye Movement.
Ja.
Ja.
Hast du auch gemacht?
Ja.
Ach, gut, witzig. Super, oder?
Ja.
Ich fand's richtig gut.
Ja, das war
kann ich auch nur empfehlen.
Heilpraktische Traumatherapeutin.
Ja.
Die das mit mir gemacht hat, die einfach auch entwicklungsfördernde Neonatalbegleitung ist und auf Neonatalstationen arbeitet und ganz viel mit Frauen eben auch zu tun hat.
Ach, wie cool.
Die eben mit Geburtstraumata da rausgehen, mehr oder weniger. Nee, leider nicht. Die sitzt natürlich in Berlin.
Ach, na gut.
Aber da bin ich hingefahren.
Ja, klar, natürlich.
Ja, da bin ich ein paar Mal hingefahren und die wusste natürlich genau, wovon man da redet. Mhm. Und die hat das echt ganz, ganz toll gemacht.
Super. Ach ja.
So, dass der Bereich super abgedeckt war, aber...
Das schreiben wir uns auch noch mit dem großen auf für nächstes Thema. Du darfst hier noch ganz oft auf dieser Couch sitzen.
Ja, viele spannende Geschichten
auf
hier.
Auf jeden Fall.
Ja, das ist dann der Kleine. Auch ganz, ganz spannend, ja. Der war übrigens dann auch der Grund, warum ich mit dem Großen relativ spät dann zu euch gekommen bin. Ja, der war ja dann schon im Grundschulalter, weil der Kleine dann einfach zur Welt kam und so viel Problematik mitgebracht hat, dass der Große mal kurz tatsächlich pausieren musste. Mhm. Ja, und irgendwann dachte ich dann, nee, jetzt wieder zurück zum Großen.
Am besten, wir gucken heute schon mal
und dann
nach einem Datum. Ja. Für den Kleinen.
Ja.
Genau. Darum hat das, musste der so lange warten.
Hast du Tipps für Eltern, die das vorhaben,
das mit beiden zu machen oder nur mit einem?
Muss man mit einem.
Erstmal mit einem. Nein, aber sowas wie, also. Worauf kann man sich einstellen? Ja, was waren so die Herausforderungen? Aber vielleicht auch, um das Ganze positiv auch abzuschließen, was war auch gut an der ganzen Geschichte? Also ich, nicht, dass wir das Nimm dir die Zeit, die du brauchst.
Ich bin jetzt hier bei euch und ich fühle mich hier total wohl.
Ich darf einen Podcast besuchen. Dafür hat sich das alles gelohnt.
Ich bin seit so vielen Jahren hier in der Praxis. Das ist so schön. Was würde ich Eltern raten? Also auf jeden Fall wissen, worauf man sich einlässt, informieren. Je mehr Informationen man hat, desto besser weiß man, was auf einen zukommt. Ja, das ist schon mal, wie es ist. Und nicht davon ausgehen, das ist alles Tralala und Hopsasa. Ja, also es ist ja echt kein Kindergeburtstag. Es gehört Routine dazu. Ich muss wissen, ich muss abends diese Übung machen. Ja, wenn ich dann nur einmal die Woche komme und ach, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ach, mein Kind hat heute keine Lust. Ach, heute habe ich mal keine Lust. So funktioniert es natürlich nicht. Desto länger zieht sich das. Und wenn sich das zieht, dann hat das Kind irgendwann keine Lust mehr. Und dann sieht man auch keine Erfolge mehr. Und dann wird es eigentlich nur frustrierend. Also man muss schon wissen, dass man sich auf dieses Programm tatsächlich einlassen muss, weil es sonst nicht effektiv ist. Ja, und wenn ich als Elternteil auch nicht dahinter stehe, dann kann ich mein Kind auch irgendwann nicht mehr motivieren. Also ich muss das schon entsprechend vermitteln. Das, was wir machen, macht Sinn. Das hilft dir, das hilft uns. Und dann kriegen wir das alles schon irgendwie in den Griff. Und dann läuft das eigentlich auch. Also ich hatte da echt auch bei dem Großen wenig Motivationsprobleme letzten Endes, weil es einfach so eingetaktet war im Tagesablauf auch. Und weil er wusste, wofür er es macht.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube auch, dass das wichtig ist, so ein Ziel vor Augen zu haben. Also ich frage ja auch immer, was ist so dein Wunsch? Was soll sich denn verändern? Also wo ist dein Leidensdruck? Also wir hatten natürlich auch schon Familien hier, da wussten die Kinder gar nicht, wir hatten gar keinen Leidensdruck. Das kam dann von den Eltern und dann dementsprechend abgebrochen haben sie es dann auch. Also muss ich auch ganz klar sagen. Also man muss da mit dem Kind zusammen im Boot sitzen.
Ja. Das ist auch das, was ich ganz oft anderen Eltern auch sage. Ich meine, man ist jetzt hier mittendrin, man macht das schon eine Weile. Ich habe auch mittlerweile echt noch Fortbildung dazu besucht, auch bei Christine und Antonia einen Workshop dazu. Also ich habe schon mehrere Sachen dazu gemacht und Bücher gelesen und wende auch ganz viel selber an mittlerweile in der Frühförderung und weiß wie groß die Reichweite einfach mittlerweile ist. Habe ganz viele Elterngespräche auch in die Richtung schon geführt und sage immer, sie müssen gucken, wie groß der Leidensdruck ist. Mhm. Ja, kann ihr Kind, es gibt Kinder, die können das super gut kompensieren und kommen damit einfach durchs Leben. Ja, die werden auch damit groß und finden auch damit irgendwo ihre Berufung, wo es irgendwie reinpasst. Und dann gibt es Kinder, die leiden einfach drunter. Ja, die haben da so Schwierigkeiten in der Schule mit dem Lesen lernen oder sonst was. Und die kann man eben irgendwie abfangen, ja, und gucken, dass man die unterstützt und die wieder so ein bisschen in eine positive Schiene kriegt, dass die ein besseres Selbstbild von sich kriegen, dass sie wieder motivierter sind. Ja, da muss man einfach individuell gucken, ja. Es ist, wie es ist. Wenn man merkt, mein Kind hat viel zu große Probleme, dann kann ich unterstützen. Ich merke, okay, der kriegt das kompensiert, dann kann ich mir das auch sparen, theoretisch. Ja, das sind so, weiß ich nicht. Also man muss ein gutes Auge für sein Kind haben. Und wenn man sich total unsicher ist und den Eltern hin und her überlegen, mache ich das nicht, hat er so große Probleme, hat er nicht, dann sage ich immer, lass doch erstmal eine Diagnostik machen. Lass doch einfach mal gucken, genau. Lass doch einfach mal gucken, wie der Stand ist, wo ihr steht, ob es so wirklich gravierend ist oder nicht. Und dann könnt ihr immer noch Entscheidungen treffen. Von daher verweise ich nochmal ganz viel. Da gibt es eine Praxis.
Da kenne ich mich gut aus.
Wir sind nur leider mal sehr voll. Ja, also Werbetrommel läuft. Das ist spannend, man hat einen ganz anderen Blickwinkel. Wenn man da so drin steckt in diesem Thema, man hat so komplett anderen Blickwinkel, gerade auch beruflich. Ich habe wirklich so viele Förderkinder, wo ich mir denke, ich komme ja an diesem Punkt nicht weiter. Woran liegt es? Und es ist immer, also was ich ganz klar immer nachweisen kann, ist der ATNR. Sagen, okay.
Ja, und ich finde, da kommt auch einfach die normale Ergo total an die Grenzen.
Ja.
Das hat mich damals auch mal total frustriert. Auch wenn ich jetzt immer noch kein INPP anwenden kann, leider. Aber irgendwann dann bestimmt mal. Ja. Aber ja, mit der normalen Ergo, ja klar, du kannst so ein bisschen Kopf- und Stellreaktionen und sowas, du kannst so ein bisschen kompensieren und dafür sorgen, dass das Kind irgendwie über die Runden kommt, vielleicht. Aber wenn der Leidensdruck zu hoch ist, zu viel Moro, zu viel FPR, dann kannst also du da mit der Ergo auch nichts mehr nicht ja, viel reißen. Sind
Kompensationsstrategien, ja. Die wir in dem Moment vermitteln. Ja, das mache ich in der Frühförderung ja theoretisch auch.
Also wenn der Reflex noch nicht ausgereift ist, dann bringt das letzten Endes nur Hilfestellung.
Wenn er noch nicht auf dem Punkt war, sozusagen. Mhm.
Genau. Ich habe auch ein anderes Kind oder andere Kinder im Programm. Die hatten davor normale Ergo bei mir und haben dann mit INPP angefangen. Und das Schöne ist, dass die jetzt, wenn sie in die Ausreifungsphase kommen, da auf die ergotherapeutischen
auf die Vorarbeit, auf die sozusagen.
Vorarbeit quasi zurückgreifen können.
Cool.
Und da viel schneller durchkommen. Also das ist total schön, dass man dann, da geht es ein bisschen reibungsloser. Also auch da, ja, ein Appell auch an die Eltern, an die Ärzte, ne, oder also Kinderärzte, vor allen Dingen, wartet nicht immer so lange. Warum? Das ist, die Ergotherapie macht Spaß. Das ist spielerisch. Entwicklung nach fördern, nachreifen, Frühförderung ist genau das Thema, ja. Und auch Physiotherapie. Das ist, warum denn so lange warten? Das verstehe ich immer nicht.
Ja, Ärzte warten gerne, bis es sich verwächst.
Ja, komisch. Und jetzt haben wir ganz viele.
Wir warten mal, das verwächst sich vielleicht noch. Weil sonst müssten sie Diagnosen stellen oder.
Ja, auch das ist ja Quatsch. Du kannst auch eine Diagnose. Ergotherapie machen, weiß ich, Frühförderung, wie ist es da? Brauchen wir
vom Sozialamt was. Also da beginnt das, bewilligt das Sozialamt. Ich bin im Bördekreis tätig, da geht das über das Sozialamt. Da muss aber der Kinderarzt vorher was ausstellen, ja. Der Kinderarzt muss vorher eine Bescheinigung.
Der Kinderarzt, der das Kind leider nur sehr selten sieht, ja, oder auch nicht im Alltag.
Einmal im Jahr für 5 Minuten.
Der muss was ausstellen, damit das Sozialamt dann eventuell, die gucken ja dann selber nochmal, dann muss dann der Amtsarzt nochmal eine Entscheidung treffen und dies und das. Es ist ein ganz, ganz langer Weg, bis Frühförderung tatsächlich irgendwann mal durch ist. Hier in Magdeburg kann ich es jetzt so nicht sagen. Also wie gesagt, wir sind im Bördekreis draußen. Ja, es ist schwierig. Dabei ist es so schön.
Ja, das glaube ich.
Okay, ich würde sagen, wir pausieren für heute.
Das machen wir. Wird schon etwas schummrig draußen. Ja.
Und dann, es war total toll. Danke, dass du da warst. Das war
sehr gerne.
Schön.
Sehr schön, ja.
Ich komme gerne nochmal. Ich fand es auch sehr schön.
So gemütlich. Super.
Sehr schön. Dann verabschieden wir uns. Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.